Manche nennen ihn Luzifer. Er hat viele Namen. Viele Gestalten. Aber nur ein Symbol.
1000 Jahre habt ihr auf mich gewartet. Nun ist die Stunde gekommen.
Das Unfassbare geschieht. End of Days. Nacht ohne Morgen.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 364. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Laura.
Hallo.
Und André.
Moin.
Und wir besprechen heute für euch den, ja, den Millennium, Ende der Menschheit, Arnold Schwarzenegger, Horror, Action, Okkult, Thriller, End of Days aus dem Jahre 1999. Aber bevor wir das gleich tun, wollen wir doch nochmal ganz kurz, André, auf das letzte Wochenende zurückblicken. Das Jahr, wie viele von euch da draußen ja mitbekommen haben, schon durchaus ein besonderes für uns war. Denn wir haben nach 8 Jahren, fast genau auf den Tag, 8 Jahren unsere erste Live-Show gegeben. Hybrid aus Live-Podcasting und Film-Screening Saturday Night Fright im Hamburger Savoy-Kino. Und ich muss sagen, André, ich war sehr zufrieden mit uns. Also ich will uns nicht zu sehr loben, weil es gibt immer Raum zur Verbesserung und vielleicht ist es beim nächsten Mal auch schon nicht mehr gut, wer weiß das schon. Aber ich muss sagen, mit Samstag war ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also es war ein richtig toller Tag und eine richtig tolle Veranstaltung.
Ja, definitiv. Also es war ja so viel Vorbereitung im Detail und waren ja auch alle merklich aufgeregt vorher und der eine oder einige weniger. Und es ist so viele Gedanken gemacht und überhaupt und es alles funktioniert und ja, so viele Sorgen gemacht, dass es ankommt und überhaupt. Und letztendlich war es halt wirklich einfach nur geil, hat mega Spaß gemacht. Nachdem die ersten 5 Minuten Aufregung verflogen waren, hat es einfach nur Bock gemacht. Und das Feedback war großartig, die Leute waren toll. Und ja, jetzt schon Bock aufs nächste Mal.
Ja. Ihr habt, brauchen ja jetzt über den Inhalt nicht so viel reden. Ihr könnt das ja bei uns sowohl in Podcast-Form als auch auf YouTube, verlinken wir nochmal, nachhören oder nachsehen. Aber es waren noch ein paar Momente bei. Ich dachte so, jetzt können wir ja kurz ein bisschen interner, wir sind ja hier unter uns mit unseren Zuhörenden. Ich dachte so, okay, André, oh, das ist aber super reden, wie er anfängt mit der Anmoderation. Und dann dachte ich so, aber wo ist seine Moderationskarte, dachte ich, warum hat er die nicht in der Hand? Und dann fingst du an, so Sachen zu erzählen, die ich eigentlich erzählen wollte danach. Und ich dachte so, und ich dachte, wie kriege ich jetzt diese Moderationskarte mit den wichtigen Hinweisen in deine Hand? Da dachte ich schon, okay, wenn es so anfängt, aber von jetzt an kann es nur noch gut werden, dachte ich. Also da war bei mir dann sofort die Aufregung weg, muss ich gestehen, in diesem Moment, weil ich dachte, okay, wenn jetzt jemand verkackt, dann André. So in dem Sinne. Nein, Spaß. Laura, wie war es für dich?
Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber habe ja selbst ohne Moderationskarten das Ruder rumgerissen bekommen. Ich bin da nur an den Daten gescheitert für die Filmclub-Vorführungen. Das Problem war, wir waren ja vorher draußen eben, also draußen in dem Durchgang vom Foyer zum Saal, wo wir gewartet haben, bevor es dann eben losging, als wir dann einmarschiert sind. Und ich bin ja nochmal, die Mikros lagen noch auf dem Tisch. Dann bin ich ja rein, hab die Mikros geholt und die Moderationskarten hatte ich aber vorher schon quasi, da wo wir saßen, hinter uns, das ist ja die quasi nicht begehbare Bühne unter der Leinwand quasi. Und da hatte ich sowohl die Verlosungspreise hingelegt, als auch die Karten, weil wir vorher noch mit den Tischen so rumgerückt haben. Und statt die Moderationskarten dann halt gleich irgendwie auf den Tisch zu legen, habe ich sie da hinten hingelegt und habe sie dann natürlich komplett auf Aufregung vergessen. Ja, und dann natürlich ohne Moderationskarten direkt reingelaufen. Das war das Problem, ja.
Ja, Laura, wie war's für dich?
Ja, also ich fand's auch mega cool. Es hat mir voll Spaß gemacht, aber es war ein langer Weg bis dahin. Also vor allem der Tag halt, der Samstag, wo ich echt morgens aufgestanden bin und so dachte, oh wow, warum genau machen wir das jetzt eigentlich?
Danke. Hast du auch, ja? Hatte ich auch. Voll. Ich hatte auch der Samstag den Gedanken einmal so, was machen wir? Was haben wir uns hier eigentlich angetan?
Ja, ja, aber ich finde, André, du hast was Schönes gesagt, als wir in der Gruppe, in unserer WhatsApp-Gruppe drüber geschrieben haben, meintest du ja, wir sollten versuchen, Spaß zu haben. Und ich finde das, also das habe ich mir dann immer wieder so ins Gewissen gerufen, weil ich so dachte, ja Mann, also es ist ja keine mündliche Prüfung oder sonst irgendwas, sondern
ja,
wir reden über Horrorfilme, über das, was wir lieben und das, ja, und das ist eigentlich mega cool und deswegen, als wir dann da drin waren und Theresa und ich haben ja auch noch diese Stempelkarten verteilt und ne, ich habe alle Leute gesehen, die reinkamen und dachte schon so, ah, die sehen alle mega nett aus und es wird bestimmt richtig gut und dann war meine Aufregung auch sofort weg. Also es war nur so der Samstag, bis wir im Kino ankamen, wo ich so dachte, oh nee, ich weiß nicht, ich werde bestimmt nur Mist erzählen und mir einen abstottern, aber vor Ort war es dann richtig, richtig cool und
so ging es mir auch, ja. Als wir dann da waren, auch noch mal ein bisschen früher halt, ne, wenn wir Sachen durchgesprochen haben, da wurde es auch dann immer besser. Ja, ja, ging mir auch so.
Also ich mir wurde angedeutet, dass ich mich ein bisschen dievenhaft aufgeführt hätte und so, weil ich so, also in dieser Stunde, die wir vorher da waren, weil ich irgendwie nicht so richtig ansprechbar war und die ganze Zeit hin und her gerannt bin vor Nervosität und ich dachte auch so, ja, jetzt, wenn wir eine Stunde vor da sind, jetzt setzen André, Laura, Theresa und ich uns bestimmt noch mal so eine halbe Stunde da in die Ecke und sprechen noch mal alles durch, nichts davon haben wir gemacht und ich dachte so, das ist irgendwie komisch, so, ich dachte so, dann wurde ich noch so ein bisschen aufgeregter, als, weil alle Leute, alle Zuhörer oder Zuhörerinnen, mit denen ich geredet habe, die sind alle von so weit hergekommen und das hat mich dazu verpflichtet, jetzt nochmal die Top-Performance hinzulegen, deswegen da, vielleicht war das auch die letzte notwendige Motivation, die mir noch gefehlt hat, irgendwie, ich weiß nicht, war auch total crazy, wir können es ja auch namentlich gerne mal sagen, ich weiß, mögen die Leute nicht, aber allein unser Hörer Lukas, der ist halt aus dem Saarland, der ist 8 Stunden hingefahren, nur um uns zu sehen, jemand, dessen Namen, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber aus Dresden kam jemand, Matthias kam aus Bayern zugereist, Überraschungsbesuch, auch jemand, unser Stammhörer und so, und dann dachte ich so, oh, also wenn die alle für uns so weit fahren, dann können wir jetzt auch mal eine halbe Stunde einen guten hinlegen, dachte ich so. Und das ist uns ja, glaube ich, auch gelungen. Also,
aber das heißt, du hattest quasi Angst, weil wir uns vorher nicht mehr zusammengesetzt haben, dass wir gar nicht richtig vorbereitet sind und dachtest dir so,
was, ja, ich dachte, das
trinkt die Laura hier jetzt einen Sekt mit dem Austin? Warum?
Ja, ja, genau das dachte ich, ehrlich gesagt. Ich dachte so, das ist, okay, das könnte jetzt wieder so, das wird jetzt ein Impro-Theater oder irgendwie sowas. Ich hoffe einfach, dass das alles so funktioniert, wie wir es vorbereitet haben. So.
Ja, aber cool, dass wir jetzt in diesem Rahmen darüber sprechen.
Ja. Ja, ich denke, wenn wir das hier in der Aufnahme machen, dann werden meine Ängste auch ernst genommen.
Ja.
Nächstes Mal trinkt Chris die 3 Sekt voll.
Ey, es war einer.
Das Einzige, was
ja, mir ja, doch... Ja, bei dir, aber Chris nimmt 3.
das Einzige, was mir doch aufgefallen ist, war, dass ich den Film letztendlich nicht so ganz genießen konnte, weil, wie das so oft ist, wir haben den halt vorbereitet schon dafür. Das heißt, ich glaube, wir alle haben den noch mal vorher schon mal geguckt im Laufe dieser Woche und haben uns noch wieder zig Sachen durchgelesen, Sachen vorbereitet. Und wenn du den Film dann noch mal guckst, dann ist es, ich will nicht sagen langweilig, aber dann dachte ich so, ja, ich glaube, die Leute können dann ihren Spaß haben. Ich bin dann rausgegangen zwischendurch und dachte so, ach, das Laura hat dann gerufen, ist auch rausgegangen zwischendurch. So, weil, also der Film hat mir dann nicht mehr krass die Energie gegeben, die er mir ein paar Tage vorher gegeben hatte.
Mir ging das auch total so und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, nachdem dann diese Anspannung irgendwie abgefallen war, wollte man auch irgendwie mal kurz aus diesem Kinoraum dann raus. Also ich konnte mich dann irgendwie auch nicht so richtig auf den Film konzentrieren. Und ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen ist, ich habe euch ja auch gar nicht mehr gefunden im Kino.
Ja, da war noch die lustige Geschichte mit dem, die erzähle ich kurz. Irgendwann im Laufe der Vorstellung hat ein Handy geklingelt, mehrfach, ganz laut. Und aber auch mit so einem Standard-Handy-Klingelton, den eigentlich niemand heutzutage benutzt, glaube ich, mehr. Und dazu, Mann, wer war das denn so? Und dann war das aber irgendwann weg. So, und dann bin ich auf Toilette gegangen und auf dem Rückweg hast du mich ja dann gerufen und meintest so, ja, irgendwie mein Handy hat die ganze Zeit geklingelt während des Films, deswegen bin ich rausgegangen. Und daraus habe ich geschlossen, dass du diese peinliche Aktion da vollzogen hast. Und hab die auch so weitererzählt erstmal. Cool. Und sehr gut. Das warst du gar nicht.
Also als ob ich mit einem Handy auf laut ins Kino gehe. Nee.
Ah, nee. Aber es war wirklich gut. Also schönen Dank an alle, die da waren. Es hat auch die uns zum Beispiel jetzt vielleicht heute zum ersten Mal hören, weil sie da waren und dachten, ja, das hat mir vielleicht ganz gut gefallen. Also liebe Grüße gehen auch an euch raus, an alle Neuen, aber auch an alle altbekannten Leute, die da waren. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Bedeutet uns sehr viel, dass ihr da wart. Und wie gesagt, für diejenigen, die nicht da waren, sie können es gerne nachhören oder nachsehen. Ansonsten, André, bleibt vielleicht noch der Hinweis darauf, und das ist, und da auch schon mein Hinweis an mich selbst, dass ich den Film, den wir beim nächsten Mal gucken werden, nämlich jetzt schon gucke, damit ich dann, wenn es soweit ist, den auch wieder genießen kann. Deswegen werde ich diesmal früher mit der Vorbereitung anfangen. Aber André, erzähl uns doch mal, was die Leute beim nächsten Mal erwarten können und wann.
Genau, die nächste Saturday Night Fright steigt am 29. März, jetzt noch ein bisschen hin, hat leider nicht anders gepasst wegen Urlauben und so weiter, deswegen relativ langer Zeitspann jetzt zwischen den zwei Events, wie gesagt, es ist nicht immer am gleichen Wochenende, ja, wir müssen es immer mit dem Savoy absprechen, deswegen jetzt hier mal eine längere Lücke dazwischen, mal gucken, wie es dann im April weitergeht. Jedenfalls am 29. März bringen wir dann The Fog auf die Leinwand, ja, den Carpenter-Klassiker, und ja, freuen uns schon sehr auf die zweite Runde und hoffe, dass dann auch wieder viele von euch dabei sein werden.
Ja, ansonsten sei
wie... Achso, und die Karten gibt es schon zu kaufen auch auf der Website vom Savoy, also könnt ihr auch jetzt schon reingehen.
Genau, verlinken wir alles in den Shownotes, genauso wie den Hinweis auf die Möglichkeit, uns zu unterstützen auf unserer Supporter-Seite support.devilsanddemons.de. Da gibt's, das wisst ihr ja, auch Bonus-Content in Form unserer Sonderformate wie Heiter bis Schuppig, Alte Vier Shorties und Slasher Mania. Und da bedanken wir uns in dieser Woche bei Martin und Nadine, die dort ein Abo bei uns abgeschlossen haben. Und ich muss, siehst du, Nadine, ich habe mir den Namen sofort gemerkt, Nadine hat auch nach der Show mit uns Fotos gemacht, das weiß ich, dass es Nadine ist. Ja.
Sehr gut.
Sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr uns auch einfach so weiterempfehlen, Spotify-Glocke drücken, Spotify-Bewertungen abgeben, ein paar Sternchen dalassen, am besten 5 Feedback hinterlassen, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Aber kommen wir jetzt nach der Vorrede zu unserem Hauptthema End of Days aus dem Jahre 1999. Ich frage einfach mal ganz frei rum, weil es ist ein Arnold Schwarzenegger-Film und ich glaube, wir haben, wenn ich mich nicht ganz irre, also ich bin mir eigentlich relativ sicher. Doch, wir haben über Predator haben wir mal eine Folge gemacht. Also war Arnold Schwarzenegger jetzt doch schon mal ein kleines Thema. Aber ich glaube, das habe ich mit Pascal alleine gemacht, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich weiß nicht, ob André dabei war. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich frage einfach mal rum. Laura war auf jeden Fall nicht dabei. Deswegen, was hältst du eigentlich von Arnold Schwarzenegger? Was verbindest du mit ihm? Magst du ein paar seiner Filme? Oder ist das ein Thema, was dich gar nicht interessiert?
Also, was ich mit ihm verbinde, ist auf jeden Fall, dass er so ein sehr... ja, so eine sehr krasse Lebensgeschichte irgendwie hat, ne? Also von Bodybuilder zu Schauspieler zu Politiker, also irgendwie so für viele ja, glaube ich, auch die Verkörperung vom American Dream, dass also er ist, jeder kennt ihn, ne? Jeder kennt irgendwie irgendeinen Film von ihm oder er ist ja einfach eine Person, die wahnsinnig bekannt ist. Ich muss sagen, dass ich als Schauspieler eigentlich immer einen großen Bogen um ihn gemacht habe, was in erster Linie daran liegt, dass so ja Actionfilme einfach nicht so meins sind, nicht meine persönliche Präferenz und ja, dass er natürlich jetzt auch nicht wirklich ein Charakterdarsteller ist oder so, also es ist ja meistens eine bestimmte Art von Film, in denen er mitspielt und das sind nicht so meine Lieblingsfilme, das kann ich schon mal als kleinen Spoiler vorab schieben.
Es gibt an dieser Stelle, ruft immer jemand rein, ja, aber hat sie nicht den Film Maggie gesehen? Arnold ist ein Charakterdarsteller. Also,
den
ein Film,
cool.
Wo Arnold mal einen...
den fand ich auch ganz cool, das muss ich sagen. Und ansonsten kenne ich, glaube ich, nur Conan der Barbar und Junior.
Okay, das ist ein bunter Mix. Aber deckt vielleicht doch alle Facetten von Arnold ganz gut ab. André war übrigens dabei, das war Folge, eben habe ich es gerade rausgesucht, Folge, jetzt habe ich schon wieder weggemacht,
182, ich habe auch gerade gecheckt.
Genau. Ja, André, ich glaube, bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, wir verbinden ein bisschen mehr mit Arnold und sind da durchaus auch als, ich will jetzt nicht sagen, na doch, ich bin auf jeden Fall ein Arnold-Fan, muss ich schon sagen. Natürlich weiß ich auch, dass das nicht der beste Schauspieler der Welt ist, aber ich finde das, was er so gemacht hat, mit seinem Charisma und irgendwie auch mit seinem österreichischen Akzent, den er die ganze Zeit hat, und ich finde, das ist bemerkenswert, also er war halt wirklich zwischendurch mal, und das als Österreicher in Amerika, der größte, obwohl mittlerweile ist er ja Amerikaner, der größte Filmstar der Welt, ne? Also auch legendär die 80er Jahre, als er sich ein Duell mit Sylvester Stallone geliefert hat, wer denn nun der größte Star der Welt ist, und viele unvergessene Filme, ne? Total Recall, Predator, die Terminator-Filme, True Lies, Running Man, Phantomkommando, also da sind Filme bei, da kann man sich eigentlich nicht satt sehen. Irgendwann wurde es dann ein bisschen schwächer in diesem Bereich, kommen wir ja heute quasi hinein, als sein Name dann nicht mehr so ruhmreich war und zumindest in den USA auch kaum noch Leute in die Kinos gelockt hat, aber das, ja, diese Phasen haben irgendwie alle Actionstars mal gehabt, André, ne? Ob nun Bruce Willis, gut, auch zum Teil aufgrund seiner Erkrankung, Sylvester Stallone, auch zu diesem Zeitraum in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, es funktioniert halt nicht für immer, aber das, was ein Mann wie Schwarzenegger geschafft hat in Hollywood, ist schon beachtenswert, ne?
Absolut. Ja, ich würde auch schon sagen, ich bin schon irgendwo auch Arnie-Fan, kann man schon sagen. Also allein, also ich bin auf jeden Fall Fan der seiner vielen Filme. Also Predator liebe ich ja absolut. Aber auch Terminator, Conan. Also der hat so viele tolle Filme gemacht, die ich einfach sehr, sehr gerne mag. Von daher kann ich gar nicht anders sagen, als ich bin schon irgendwo Arnie-Fan. Denn er hat sich einfach geprägt, ne, wie du gesagt hast eben. Er hat einfach seine unverkennbare Art, er hat einen Charme. Und auch wenn er nicht selber, auch wenn er nicht der beste Schauspieler per se ist, hat es immer geschafft, trotzdem an die Leinwand zu fesseln, weil er einfach geil performt, weil er halt auch irgendwie einfach, er ist halt so einzigartig, ne? Er ist halt wirklich ein total einzigartiger Typ per se. Und durch seine Leinwandpräsenz auch einfach, natürlich die Action, die er abreißt, und natürlich auch durch den durch den Slang, hat er ja irgendwie einfach so einen gewissen unique Selling Point für sich entdeckt, und den spielt er ja halt immer aus. Und deswegen bin ich eigentlich immer schon dabei, ich sehe ihn immer schon gerne, und ja, die Qualität, wie du schon sagst, die schwankt halt, aber das welcher Schauspieler hat das eben nicht, vor allem bei so einer langen Vita.
Und er hat auch immer eigentlich ein ganz gutes Händchen für seine Filmauswahl, muss man sagen. Also es sind halt viele Kracher damit bei gewesen, also auch kommerzielle Erfolge. Bei Stallone war es ja so, also ich bin ja hauptberuflich Sylvester Stallone-Fan. aber ich muss schon sagen, die was zumindest den Mainstream angeht, waren die Zuschauer bei Stallone ja immer so, dass sie ihn als Rambo und Rocky sehen wollen, und alles andere hat die wenigsten Leute interessiert. Und bei Arnold war es ja schon ein bisschen anders. Klar, Terminator steht nochmal oben drüber, aber er hat halt wirklich viele erfolgreiche Filme gehabt, die eben nicht alle zu einem Franchise gehören, und das ist ja auch schon mal eine beachtliche Leistung. Und im Gegensatz zu Stallone hat Schwarzenegger es auch geschafft, genreübergreifend erfolgreich zu sein. Ich meine, Laura hat es eben schon erwähnt, André, er hat halt Filme wie Kindergartenkorb, Twins und Versprochen ist Versprochen gemacht. Das sind halt drei lupenreine, astreine Komödien. Und die funktionieren, auch weil Arnold ein gutes Comedy-Timing hat. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel Stallone auch mehrfach versucht hat, aber es bei ihm nicht geklappt hat. Also muss man schon sagen, ist jetzt vielleicht nicht, ich will jetzt Arnold nicht unbedingt in einem Drama sehen, aber es zeigt zumindest, dass er mehr drauf hat, als nur mit muskelarmen Leute zu zerquetschen, ne?
Naja, und auch gerade hier in diesem Zombie-Ding eben hier, Mandy, oder wie das hieß, doch Mandy, oder?
Mandy, ja, Maggie.
Maggie. stimmt.
Mandy war der andere, der auch mal zwischenzeitlich abgedriftet
bei,
ist.
Bei Maggie war ja sogar ein bisschen Drama drin, also auch ja. Das. Ja, nee, voll. Also er ist schon wandlungsfähig, und auch diese, witzigerweise dieses Thema Actionstars in so Comedy-Familiendinger. Das Thema hatten wir auch gerade bei Genre-Geschehen drüben, weil wir da Pitch Black besprochen haben. Vin Diesel hat das ja auch gemacht hier, ne, mit dem
Babynator.
Babynator, genau. Ne, solche Rollen hat Arnie ja dann auch besetzt eben. Aber ja, wie du sagst, er kriegt das hin so, weil er trotzdem ein Timing hat, eine Präsenz und einfach so eine gewisse Art mitzureißen. Ne?
Eine zweite Sache, die hier eine Rolle spielt bei unserem heutigen Film, Laura, ist die Erfahrung und die Erinnerung mit dem Millennium. Kannst du dich da, wir sind ja jetzt alle eine Altersklasse, kannst du dich da noch dran erinnern? Also im Film ist es ja erstmal per se so, also nicht nur im Film, in echt haben ja viele Leute es auch ein bisschen verwechselt. Also der Jahresübergang von 1999 zu 2000 war natürlich nicht der Jahrtausendwechsel. Es war einfach nur diese wie sagt man, dieser computertechnische Wechsel von, von 1900 zu 2000. Aber es war eigentlich das falsche Millennium. Das hat eigentlich erst ein Jahr später stattgefunden. Aber trotzdem haben alle dieses Year-2K-Ding, die Angst vor dem Millennium-Bug und was da nicht alles mitsteckte. Es gab viele Verschwörungstheorien, die sagten, ja, da geht die Welt unter. Auch irgendwelche, ich weiß jetzt nicht, ob da, ich will jetzt nicht den Mayas oder Inkas irgendwas Falsches zuschieben.
Ja, aber doch, es gab, da erinnere ich mich aber auch dran. Ja, irgendwas in dem Kontext.
Wie hast du das damals wahrgenommen? Da waren wir ja, glaube ich, schon, ja, schon noch Kinder, aber so im Übergang von Kinder zu Jugendlichen, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, also ich war da 11, also noch nicht so richtig jugendlich, würde ich sagen. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass es ein Thema war, also in den Medien und auch in, ja, in Gesprächen mit den Eltern und so. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass mein Bruder und ich auch irgendwie so ein Schild gebastelt haben, wo irgendwas mit Millennium drauf stand. Also wir haben es auf jeden Fall auch falsch verstanden. Und ja, aber ich glaube, ich habe zu keiner Zeit als Kind irgendwie wirklich gedacht, dass das was passiert, was Schlimmes. Aber ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass viel drüber geredet wurde.
André, du als Computer-Junkie und Computertechniker, hast du da damals irgendwie auf deinen Computer gestarrt und hast zugeguckt, wie das umgeschaltet ist von 99 auf 2000?
Nee, das
beim Quake-Spielen oder so?
Nee, irgendwas habe ich mal in irgendeinem, in meiner Jugend, frühen Jugend, irgendwann habe ich mal ein Silvester tatsächlich mehr oder weniger vor, wie hieß dieses Spiel noch? Ich habe es vergessen. Vor irgendeinem Online-Game verbracht, ja, trauriges Ich. 2000, also Millennium, das ist nicht Millennium, 99 auf 2000 haben wir damals bei meiner Oma auf jeden Fall gefeiert, richtig groß mit ganzer Familie plus allen Anhängseln irgendwie, weil ja, war halt das Ding so, ne, irgendwie, das ist so ein Jahrhundert, naja, Jahrtausendereignis, das ist das Ereignis so, da müssen es alle zusammenkommen, das muss super special sein und ja, das weiß ich noch, das war große Familienfeier.
Ja, man hatte ja damals irgendwie Angst, dass irgendwie Bankensysteme zusammenbrechen, irgendwelche Satelliten abstürzen und so weiter und ich hatte halt, ja, ich hatte schon einen Computer so, aber ich glaube, mein erstes Handy habe ich 2 Monate später erst bekommen, im Februar 2000, das klassische Nokia 3210, wer kennt's nicht? Für mich immer noch das beste Handy aller Zeiten. Aber ansonsten habe ich das auch gar nicht so sehr wahrgenommen. Aber das von außerrum. Also es haben schon ein paar Leute so, man hat vielleicht so 2 Sekunden vor der Uhr, dachte man so, okay, soll ich mich jetzt verabschieden von diesem Planeten oder irgendwie sowas? Haben zumindest ein paar Menschen gedacht, aber die meisten Befürchtungen haben sich ja nicht, die meisten Befürchtungen sind nicht eingetroffen. Und das war, glaube ich, eher dann am Ende ein Thema für, wie gesagt, die Programmierwelten, für Leute, die sich halt mit IT und sowas beschäftigt haben damals. Es ist nichts zusammengebrochen. Die Computernetze blieben alle stabil. Und ja.
Will Smith hat noch ein Album dazu rausgebracht.
Ja, genau. Will Smith hat noch ein Album dazu rausgebracht, das Millennium hieß. Aber ansonsten ist dieses Thema, glaube ich, so. Ich verbinde das irgendwie mal mit Matrix. Aber ich glaube, Matrix kam ja auch 99, nicht? Ne? Das war ja der große Hit in diesem Jahr. Irgendwie, ich verbinde das immer Millennium automatisch mit der Farbe Grün. Und mit diesem Zahlencode, mit diesem Binärcode, der da bei Matrix immer so runterläuft. Das ist für mich Millennium. Ich weiß auch nicht, warum.
Ich verbinde das immer mit dem Album von den Backstreet Boys, das Millennium heißt.
Das hieß auch Millennium, stimmt. Ja.
Und ich hatte also eins, das nach grüner Apfel gerochen hat. Also die CD.
Was jetzt, Album?
Ja.
Achso, CD.
Die CD.
Okay. Ich dachte, ein Handy, was nach Apfel gerochen hat. Ja, und dann auch das Kino, die Kinojahre 98, 99, 2000, Laura, die waren auch bestimmt nicht nur vom Thema Millennium, sondern einhergehend, damit ist plötzlich die Satanic Panic wieder ausgebrochen im Kino. Also allein, wenn ich jetzt ein paar Filme aufzähle, die in diesem Zeitraum rausgekommen sind, die meisten davon tatsächlich auch 1999, Dogma, End of Days, Stigmata, Bless the Child von Chuck Russell, Fallen, dieser Teufels-Serienkiller-Thriller mit Denzel Washington, Lost Souls von Janusz Kaminski, die neuen Pforten von Polanski. Also irgendwie war der Weltuntergang, der Teufel, Satanismus, war dann plötzlich für 2-3 Jahre nochmal ein ganz heißes Thema.
Ja, ich finde es voll witzig. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass das so wirklich gestapelt quasi Ende der 90er war. Ich hätte zum Beispiel jetzt Stigmata auch irgendwie früher verortet, aber neuen Pforten auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe die auch nicht alle gesehen, aber es schon, also ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, dass es nichts mit dem Millennium zu tun hat, ne? Also da wurde wahrscheinlich dieses Weltuntergangsszenario doch so ein bisschen dafür benutzt, beziehungsweise hat vielleicht auch den ein oder anderen Filmemacher dann dazu inspiriert, diesen Film dann rauszubringen. Finde es schon irgendwie witzig, wenn man so, ja, so gesellschaftliche Ereignisse dann in sowas im Nachhinein ablesen kann, ne? Weil ich glaube, im Jahr 99 ist das ja wahrscheinlich noch niemandem aufgefallen, dass sich das da gerade so häuft. Aber jetzt so in der Rückschau, 25 Jahre später, erscheint das schon ein bisschen auffällig.
Ich muss auch sagen, André, ich habe jetzt auch wieder meine Watchlisten so ein bisschen gefüllt. Ich bin ja bekanntlich ein Hater des 90er-Jahre-Kinos, aber die letzten 90er, die letzten Jahre der 90er und die ersten Jahre der 2000er waren halt aber auch die Jahre, in denen man dann bewusst ins Kino gegangen ist und so seine ersten richtigen, also abseits von Kinderfilmen, jetzt seine ersten richtigen Kinoerlebnisse hatte. Ich muss schon sagen, da waren auch ein paar geile Sachen bei. Also jetzt Sachen, die man vielleicht jetzt nicht objektiv als fantastisch bezeichnen würde, aber so, wenn ich wieder denke, auch so die Sachen von Nicolas Cage damals hier, nur noch 60 Sekunden, Con Air und auch so, ach, The Rock, gut, das ist jetzt alles Nicolas Cage-Filme, aber du weißt, was ich meine, so, ne? Auch der erste Fast and Furious kam, glaube ich, 2000 raus oder was, 2002, ich weiß nicht mehr. Und diese, alles, was da so rauskam, ich habe dann gestern nochmal ein paar Listen durchgestöbert und so, das war schon auch crazy, was
da. Ja, Scary Movie war ja auch dann über die Zeit und da kam Anaconda, ach, so viel.
Was da so
Blockbuster. Lucy war doch auch Ende der 90er.
Genau, den habe ich jetzt bewusst ausgelassen. Blockbuster technisch ging da echt einiges, muss schon sagen, das waren irgendwie schon auch ein paar schöne Filmjahre irgendwie, ne? Also wie gesagt, eher nostalgisch, vielleicht auch ein bisschen verklärt, aber das war schon, also da hat man sich zumindest noch so getraut, dem Blockbuster gerne auch ein bisschen niveaulos zu gestalten im Kino, das hat Spaß gemacht.
Ja, durchaus. Ja, genau. Das war alles so ein bisschen die Richtung Edeltrash, über die wir dann auch mal heutzutage sprechen. Die Filme, die man jetzt, wenn man sie heute neu sehen würde, denken sich würde, was für eine Scheiße. Aber die damals irgendwie super cool waren, weil sie doch irgendwie damals irgendwo State of the Art waren, in einer gewissen Weise. Beziehungsweise auch vor allem, weil man viele neue Sachen ausprobiert hat, gerade so technisch. Und die man halt heute jetzt noch guckt, weil, eben wie du sagst, weil man ein bisschen noch Verklärung hat, ja.
State of the Art trifft es ganz gut, so wie unser heutiger Film das auch gemacht hat. Das ist Peak 1999, wenn du eine Szene hast, in der Teufel mit der Frau und der Tochter von Udo Kier einen Dreier hat und dabei im Hintergrund Limp Bizkit läuft. Das ist Peak 1999.
Das stimmt, das ist glorreich, ja.
Laura, ich gehe davon aus, dass einige Leute da draußen den Film End of Days noch nie gesehen haben. Ich glaube, der ist auch mittlerweile ziemlich doll in Vergessenheit geraten. Aber für diejenigen, erzähl doch nochmal in 2, 3 Sätzen, worum es in diesem Film geht.
Yes. New York City, 28. Dezember 1999. Drei Tage vor der Jahrtausendwende ahnt niemand, wie nah das Ende der Welt tatsächlich ist. Der heruntergekommene Ex-Cop Jericho Kane muss die junge Christine vor mysteriösen Attentätern schützen. Noch hat er keine Vorstellung davon, in wessen Auftrag seine Gegenspieler handeln. Der Leibhaftige persönlich ist aus der Hölle emporgestiegen, um mit der auserwählten Christine den Antichristen zu zeugen und damit die Menschheit in ewige Verdammnis zu stürzen. Nur Jericho Kane kann es im Kampf mit ihm aufnehmen.
Ja, genretechnisch, André, ich weiß, ich schmuggle ja gerne so unregelmäßig immer ein paar Filme rein, bei denen die meisten Leute sagen würden, warum besprechen die jetzt diesen Film eigentlich? Aber ich finde, also klar, Action spielt hier eine Rolle, so dieser klassische Thriller spielt hier auch eine Rolle, aber ich finde schon, dass da auch gewisse Horroraspekte, vor allem Okkult-Horroraspekte in dem Film eine Rolle spielen.
Ja, definitiv. Also die rücken vielleicht auch gerade dann später im Film Mittelpart und auch im Finale so ein bisschen Hintergrund, aber auf jeden Fall, gerade im Auftakt, so die erste Dreiviertelstunde hat da schon auch was so Richtung, ja, eben dieses typische ein bisschen Ermitteln und rausfinden, was ist los und kryptische Botschaften und aufgehangen, gekreuzigte Leichen, also ja, die Elemente sind da auf jeden Fall stark drin.
Und genau, Laura, es kann ein Film über den Teufel kann ja eigentlich nicht Horror sein, ne?
Ja, streng genommen stimmt das. Ich fand aber irgendwie, also für mich hatte er auch sehr viel von so einem Mystery-Thriller trotzdem. Vielleicht aber auch wegen diesem kirchlichen Kontext. Aber ja, es ist, würde ich sagen, echt eine Mischung aus Action, Mystery-Thriller und einem Horrorfilm.
Der Film hat auf Letterboxd einen Durchschnittswert von 2,7, auf der IMDb eine 5,8. Der kam in den USA am 24.11.1999 und in Deutschland am 2.12.1999, also quasi ein paar Tage, wenige Wochen vor dem angeblichen Millennium, in die deutschen Kinos. Und ich kann mich erinnern, dass das der letzte Film war, den meine Eltern ohne mich im Kino gesehen haben. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen weird, diese ganze Satzkonstruktion, aber es war so, dass ich halt, dass meine Eltern halt, also vielleicht ist End of Days daran schuld, ich weiß es nicht, aber die sind früher auch schon mal zusammen ins Kino gegangen, aber End of Days war irgendwie der letzte Film, wo sie zusammen ins Kino gegangen sind, wo ich nicht dabei war, und das hatte ja dann auch, glaube ich, zwei Jahre später mit 8 Mile schon Ende, dass sie überhaupt noch ins Kino gegangen sind, was ich bis heute kurios finde, dass man nicht ins Kino geht, aber gut, wenn man sich dafür nicht mehr interessiert. Aber das weiß ich. Ich weiß, dass die, dass ich irgendwann, dass das war eine der ersten Abende, wo ich, ohne dass jemand aufgepasst habe, alleine zu Hause bleiben durfte. Weil meine Eltern End of Days geguckt haben. Da kann ich mich drin erinnern. Ich habe nichts angestellt. Ich war brav, habe Super Nintendo gespielt und es war alles gut. Aber ja, ich habe 1999 nur Super Nintendo gespielt. Ich habe keine Ahnung.
Voll die witzige Erinnerung, dass du das halt immer mit dem Film verbindest.
Ja, das weiß ich. Also das kann ich mich komplett dran erinnern. Das habe ich mir irgendwie abgespeichert.
Das ist ja witzig.
Ja. Der Film hat 100 Millionen Dollar gekostet, was absurd wirkt irgendwie, wenn man diesen ganzen Film betrachtet. Also nicht, dass man die 100 Millionen nicht sehen würde, die sieht man schon, aber es ist halt weird, dass tatsächlich damals jemand so viel Geld noch für so einen Film ausgegeben hat. Aber allein Arnold Schwarzenegger hat schon 22 Millionen diese 100 Millionen als Gage kassiert. Der Film war in den USA ein gigantischer Flop, hat gerade mal 60 Millionen Dollar eingespielt, aber weltweit, die Arnie-Fans haben das noch nicht gesehen, dass Arnolds Zeit abgelaufen ist und sind immer noch reihenweise, wie sagt man, hordenweise, wie sagt man?
Reihenweise kann man sagen.
Ja, reihenweise ist gut, hordenweise klingt ein bisschen abwertend. Reihenweise in die Kinos gelaufen und haben dafür gesorgt, dass der Film am Ende trotzdem noch 212 Millionen Dollar eingespielt hat. Wenn ihr den Film gucken wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine deutsche DVD, es gibt eine Blu-ray aus England, die ich mir jetzt eigentlich für Recent Scares besorgt habe, aber dann logischerweise auch hierfür benutzt habe. Ist nicht empfehlenswert, schlechte Bildqualität. Der Film ist auch bei Prime Video im Abo. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch eine andere Variation genutzt habt, um den Film zu sehen. Es sei aber schon mal erwähnt, André, dass es eine der letzten Laserdisc-Produktionen überhaupt war. Also eine der letzten Filme, die auf Laserdisc veröffentlicht wurden. Hattest du mal eine Laserdisc?
Nee, tatsächlich gar nicht. Das Medium ist komplett an mir vorbeigegangen. Überhaupt nicht.
Also wahrscheinlich bei Prime Video geguckt.
Nee, auf DVD. Ich habe den auf DVD noch.
Ah ja, nice. Ja.
Ich habe den bei Prime geguckt. Ich musste den aber leihen. Also ich glaube, im normalen Prime-Abo ist
der ist nicht im Abo, drin. Nee.
Ja. Aber der wird mir gestern angezeigt. Ach, deswegen. Ich habe den mal digital gekauft. Ah, deswegen wurde mir angezeigt. Mhm. Dann Warnung. Ist nicht im Abo enthalten. Entschuldigt bitte.
3 Euro crazy. In SD. Oh.
Genau. Der ist bei Wow Sky ist am Abo.
Ah, okay. Aktuell. Dann haben wir da noch eine Möglichkeit zumindest. Aber ich glaube, die meisten passen, wenn sie den Namen Wow hören oder Sky.
Das glaube ich auch, ja.
Der Film läuft 122 Minuten. Es gibt nur eine Schnittfassung von dem Film. Der hat in den USA ein R-Rated als Freigabe bekommen und in Deutschland eine FSK 16 als Content-Note. Laura, ist mir eigentlich nur eins aufgefallen, dass eine Schlange getötet wird. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts, was irgendwen großartig triggern oder verstören könnte.
Ja, vielleicht bis auf die Sexszene, wo Mutter und Tochter nebeneinander liegen. Aber
ja, aber deswegen den Biscuit eher.
Nee, aber genau, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, Schlange wird aufgeschnitten und das Baby muss das Blut trinken, aber mehr fällt mir auch nicht ein.
In Sachen Gewalt und auch Anspannung, Spannung, André, ist mir doch durchaus auch gefallen, dass der Film da einiges zu bieten hat. Also ich fand den, also klar, der hat jetzt keine ultra krass brutalen Szenen, aber da sind schon so ein paar blutige Sachen bei, auch durchaus ein paar echt düstere Sachen bei. Und ich finde, man kann da, ja, der hat so dieses Cringe-Düsterne, da werden wir, glaube ich, später ja noch so ein bisschen drauf eingehen. Der ist zwar irgendwie düster gemacht und so, aber er erzeugt irgendwie keinen Grusel, weil alles, ich weiß nicht, wie er damals gewirkt hat, zum Beispiel auf meine Eltern im Kino, ob die sich da jetzt gefürchtet haben vor dem Teufel, ich weiß es nicht genau, aber da hat er so dieses, ja, überzogen düstere, das ist schon so drüber so ein bisschen künstlich erzeugt, dass es nicht mehr so ganz wirkt, was das angeht, finde ich.
Ja, und es wird überschattet immer halt wieder dann doch von halt dann dem nächsten Geballer und trotzdem auch Arnis Statur, der sich im Film gefühlt auch nie fürchtet. Und dann fürchtet man sich auch nicht mit so richtig. Und auch die, wenn es da ein Opfer gibt, Ja, die sind dann aber auch meist echt sehr kurz dann im Bild, bevor irgendwas passiert. Also ja, es hat dieser Action-Grusel. Es ist echt schwer. Es ist düster, aber dann ist es eher halt wegen der Symbolik, sage ich ja auch, dieses überzogen, wir schlachten jetzt diese religiösen Symbole aus und der Teufel nimmt sich halt, was er will und dann diese Visionen und lässt halt alles irgendwie explodieren und ja, es ist halt ein sehr actionlastige Düsternis und deswegen, es ist natürlich nicht dieser klassische Gruselfilm-Vibe oder so, überhaupt nicht. Es geht am ehesten, was Laura auch gesagt hat, dieses Mystery-Thriller-Ding so. Und es sind halt so düstere Visionen und in irgendwelchen alten Schriften liest man halt Dinge und die werden dann so bedrohlich vorgetragen. So die Art von Spannung ist das, ja.
Ich weiß nicht, ob Laura auch mal so eine Phase hatte. André hatte sie auf jeden Fall, aber es war auch so die erste rebellische Phase damals, als man dann auch so, dass dieser Grusel ist das, als man eben Limp Bizkit gehört hat, aber gleichzeitig so Pentagramme und 666 auf sein Federmäppchen in der Schule gemalt hat oder so, um so ein bisschen hier.
Ja, ich war großer Him-Fan. Und
ah ja, das passt ja perfekt schon, in die Zeit.
Ne? Ja.
Ja, das ist, genau, es ist Him-Grusel.
Ja.
Ja, das passt. Ja, wobei, also Him ist ja so morbide, ne? Also im Sinne von Schönheit und Tod werden so. Also,
du hast dir quasi das sogenannte Hartagramm dann überall ins Hausaufgabenheft gemalt.
Okay. Das habe ich mir nicht ins Hausaufgabenheft gemalt, das habe ich mir immer wieder mit schwarzem Edding wie ein Tattoo auf mein Handgelenk gemalt.
Ich hatte kurz Angst, dass du jetzt sagst, nee, so nicht, aber ich habe ein Tattoo auf dem
Aber ich habe ein Hartagramm-Tattoo. Ich dachte es auch ganz kurz, das wäre so geil.
Nee, alles gut, habe ich nicht. Aber ich finde es auch immer noch schön und ich mag die Musik von denen auch immer noch super gerne. Also es wäre, glaube ich, kein Tattoo, für das ich mich Grund und Boden schämen würde, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es nicht habe, sagen wir mal so. Und dass ich es mir mit Nagellackentferner immer wieder abmachen konnte.
Sehr gut.
Ja, ursprünglich sollte bei diesem Film tatsächlich unser Spezi Markus Nispel Regie führen, also unser Mann in Hollywood, aber der hat ein bisschen angeeckt dort. Zum einen bei Arnold Schwarzenegger, weil, und wenn Arnold das schon sagt, dass er den Fokus auf Spezialeffekte von Markus Nispel irgendwie nicht so richtig mochte. Arnold wollte so ein bisschen mehr, ja, mach doch, was ist denn mit der Story? Und das hat Nispel irgendwie so gar nicht interessiert. Da sind die beiden schon so ein bisschen aneinander geraten. Aber vor allem sorgte ein Manifest für Furore, das Nispel zusammen mit seinem Agenten in Auftrag gegeben hat und verbreitet hat. Das beinhaltete, wie man ihn zu behandeln habe.
Okay.
Und darin sprach er zum einen in der dritten Person von sich selbst und da waren teilweise Sachen drin, zum Beispiel, dass die Schauspieler am Set nur nach Aufforderung mit Nispel reden dürften. Und
das ist ja lächerlich.
Sehr viele weirde Allüren und die führten am Ende dazu, dass Nispel vom Projekt entlassen wurde. Und James Cameron, der ja bereits öfter mit Arnold zusammengearbeitet hatte, der empfahl eben den eher, sag ich mal, Regiehandwerker Peter Hyams. Und der wurde dann auch verpflichtet, hat sofort zugesagt. Peter Hyams kennt man vielleicht durchaus, der hat mit Jean-Claude Van Damme Time Cop gemacht und Sudden Death, hat Das Relikt, auch so ein typischer Film, André, ne? Ende 90er Jahre. Lief ja damals auf ProSieben hoch und runter.
Mochte ich total.
Ich schreibe mir das mal auf.
Ja, den müssen wir auch mal machen. Den habe ich lange nicht gesehen, aber ich glaube, der ist nicht so schlecht gealtert. Auch höchstens wegen den Effekten eben.
Ja, den hat er aber gemacht.
Guter Film, ja.
Narrow Margin, Outlands mit Sean Connery, 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen. Diese zwei sind nicht zu fassen, hat er gemacht. Und natürlich auch das deutsch mitproduzierte, grandiose Box-Office-Desaster, Sound of Thunder, den man sich unbedingt mal ansehen sollte. Also ich habe noch, glaube ich, selten in einem so teuren Film so schlechte Spezialeffekte gesehen. Ich glaube, der Film hat am Ende auch über 100 Millionen Dollar gekostet, hat 10 Millionen wieder eingespielt, war ein grandioser Flop, sollte man unbedingt mal gesehen haben, Sound of Thunder. Das Besondere an Peter Hyams ist, dass er zu den wenigen bekannteren Regisseuren gehört, die nicht nur Regie führen, sondern gleichzeitig auch ihr eigener Kameramann sind. sozusagen. Und Hyams verzichtete zumindest bei diesem Film auch komplett auf eine Second Unit, hat also wirklich alles selbst gedreht und das sorgte dann, dazu komme ich später, auch ein bisschen zu einem kleinen Clinch mit Arnold Schwarzenegger. Das Drehbuch wurde geschrieben von Andrew Marlow, den kennt man eher nicht so, der hat ein paar Serienepisoden für Serien geschrieben, eben für Castle zum Beispiel, hat aber auch die Drehbücher für Hollow Man und Air Force One geschrieben. Für End of Days hat er aber sehr akribisch recherchiert, hat auch viele Gespräche mit Kirchenmitgliedern geführt. Und für die Spezialeffekte war kein geringerer als unser alter Bekannter Stan Winston zuständig, der hier auch für das Creature Design zuständig war. Da kann man eigentlich immer relativ sicher gehen, dass da Effekte technisch nichts schief geht. Ob das auch hier der Fall ist, prüfen wir auch gleich. Der Film, Laura, wurde ursprünglich für Tom Cruise in der Hauptrolle geschrieben. Der hat sich dann dafür entschieden, lieber in Magnolia mitspielen zu wollen. Aber kannst du dir diesen Film mit Tom Cruise vorstellen?
Boah, schwierige Frage. Also ich meine, irgendwie so dieses diese Heldengeschichte, es passt schon auch irgendwie zu Tom Cruise. Aber ich kann es mir irgendwie so per se jetzt gerade gar nicht vorstellen. Nee, ich glaube, da bin ich dann doch mit Arnold Schwarzenegger feiner.
Ich finde tatsächlich, André, das wirkt nicht unbedingt wie ein Arnold Schwarzenegger-Film. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Tom Cruise darin sehe, da gebe ich Laura recht, aber es wirkt jetzt auch nicht so unbedingt wie ein Film, der jetzt, also weil er es ja auch nicht ist, der für Schwarzenegger geschrieben wurde, was man ja bei vielen anderen seiner Filme durchaus behaupten könnte. Aber ich könnte mir da jetzt auch, weiß jetzt nicht, jetzt wäre mal wieder kein Beispiel, wer wäre denn 19? Nick Cage hätte es auch spielen können. So, wenn ich mir so an seine, wenn ich mich an seine Performance aus 8mm zum Beispiel erinnere.
Ja.
Ja, genau, absolut. Solche Leute könnten das spielen. Nick Cage, Tom Cruise hätte ich mir auch vorstellen können. Auf jeden Fall auch Darsteller, die ein bisschen, ja, schmächtiger sind, sag ich mal. Ja. Die jetzt gar nicht so muskulös sind. Eben, hätte voll gepasst.
Edward Norton.
Oh ja, auch guter Pick, ja.
Wenn du so oder Johnny Depp halt, ne, würde auch passen.
Ja, auch, genau. Also man merkt eher, finde ich dann, dass Szenen wie, keine Ahnung, direkt im Opening, dieses Helikopter-Szene, diese völlig übertriebene, die sind halt so richtig Arnie. Aber alles, was dann eher so Richtung, sag ich ja, so Bibel nachlesen und Investigation und so geht, das hätte auch jeder andere spielen können, der nicht irgendwie Muskelprotz ist. Also das rein von dieser Detective-Story hätte das auch gut auf andere gepasst, ja.
Ja. Arnolds letzte Performance vor End of Days war tatsächlich schon 2 Jahre her. Das war die kultige Mr. Freeze-Performance in Batman und Robin. Anschließend musste er sich ja dann bekanntermaßen einer ziemlich großen Herz-OP unterziehen, was eben dafür sorgte, dass er 2 Jahre lang keinen Film drehen konnte und auch tatsächlich viele Studios Bedenken bezüglich der Versicherung hatten, weil wenn du halt jemanden hast dort, der Action-Szenen drehen soll, aber eigentlich ein schwaches Herz hat oder Herzprobleme hatte, ist ein kleiner Widerspruch für sich. So war es auch bei den Dreharbeiten zu End of Days so, dass zu Beginn auch Abgesandte der Versicherung vor Ort waren, die sich dann aber irgendwie nach wenigen Tagen schon davon überzeugen konnten, dass mit Arnold alles in bester Ordnung ist. Der war zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt und hatte, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, seine erfolgreichste Zeit wirklich schon längst hinter sich in den USA. Das kann man sich irgendwie schon gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber in den USA hatte der Name Arnold Schwarzenegger Ende der 90er Jahre keine Zugkraft mehr. Also er wurde auch größtenteils aus dem Marketing des Films herausgehalten und begab sich dann nach Europa, um für den Film zu werben, weil er da eben immer noch ein großer Held war. Das hat sich auch bis heute nicht verändert. Ich glaube, dass die Reactions zu diesem Zeitpunkt hätten konträrer nicht sein können. Ich glaube, vielleicht in den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob Arnold da hätte einfach auf die Straße gehen können in Los Angeles, da wären natürlich auch viele Fans gekommen. Aber in Deutschland wahrscheinlich hätten sich da tausende Leute versammelt, um Arnold zu begrüßen. Ja, und das war so ein bisschen auch so seine vielleicht schwächste Kinophase. Er hat ja danach noch in The Sixth Day mitgespielt, Collateral Damage, Terminator 3, das waren alles keine Hits und auch alles Filme, die er schlecht bei der Kritik ankam, ja, und das war jetzt nicht der Grund dafür, aber danach, André, zog sich Arnold ja dann eben ins politische Amt des kalifornischen Gouverneurs zurück und hat dann ja einige Jahre lang in gar keinem Film mehr mitgespielt, ehe er dann, glaube ich, mit Expendables war, glaube ich, sein erster Auftritt wieder nach seiner Zeit, aber er hat ja auch nie wieder, ja, diesen Status, also jetzt rein kinotechnisch, filmtechnisch erreicht, den er mal in den 80er Jahren oder frühen 90er Jahren hatte. Also wir sind hier quasi nicht nur im End of Days, sondern auch so ein bisschen End of Arnie, aber aber seines Karrierepeaks auf jeden Fall. Ja,
die Zeit für diese Muskelhelden war ja dann auch irgendwann einfach rum. Ne? Das habt ihr ja bei allen gemerkt. Das Kino hat sich verändert einfach, die Wahrnehmung hat sich verändert und die Zuschauerinteressen haben sich geändert. Und für diese typischen 80s Muskelhelden war dann irgendwann die Zeit einfach gekommen. Ja.
Ja. Das ist denn eher für Laura so Charakterdarsteller wie Gabriel Byrne, der hier den Teufel höchstpersönlich spielt. Übrigens lustigerweise, nächste Woche sprechen wir ja über Stigmata, spielt er quasi genau die Kehrseite der Medaille. Mhm. Aber das war jemand, der in den 90er Jahren durchaus ein gefragter Mann war. Ich habe dann auch nochmal geguckt, dass du das ja ein Gesicht, das kennt man ja auch, aber der hat echt in vielen Filmen mitgespielt in den 90er Jahren. Und ich finde es auch ein guter Schauspieler. Ich finde irgendwie schade, ich weiß gar nicht mehr, ob er aktuell noch Filme dreht. Das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich habe irgendwie schon.
In Hereditary hat er doch noch mitgespielt.
Stimmt.
Ja. Ich finde den mega, also ich mag den super gerne, freue mich immer richtig, wenn ich sehe, dass der wo mitspielt. Ich finde, dass der extrem wandelbar ist irgendwie. Und ja, diese böse Rolle hier, ich finde, er kann das. Auch wenn ich den Eindruck habe, es war halt schon so ein bisschen überzeichnet ja angelegt, ne? Also der hat ja nicht so wirklich viel Dialog und wenn, dann ja, es ist immer so ein bisschen drüber, aber ich fand's trotzdem, ich finde, es hat zum Film gepasst und ich fand ihn richtig cool in der Rolle.
Ah, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, er spielt auch in der neuen John Wick-Serie hier Ballerina mit Ana de Armas, da spielt er eine der Hauptrollen. Ansonsten haben wir hier Robin Tunney, die weibliche Hauptrolle spielt. Die kennen die meisten sicherlich aus der Hexenclub, aus Vertical Limit oder der Serie The Mentalist, von der ich früher großer Fan war. Macht ihre Sache okay, finde ich, André. Wir gehen ja später noch auf ihre Figur ein. Ich glaube, da war einfach auch nicht mehr rauszuholen. Also die ursprünglichen Besetzungswünsche waren Liv Tyler und Kate Winslet, aber ich glaube, das hätte für diese Rolle eigentlich auch keinen Unterschied gemacht, ne?
Nee, die Rolle kriegt auch einfach nicht so richtig viel Fleisch, ne? Die ist wirklich halt eher Damsel in Distress.
Ja.
Wird halt vom wird beschützt oder angegriffen und das ist die einzige, was mit ihr irgendwie groß passiert. Sie ist halt die Auserwählte und hat auch nichts mitzubestimmen, sag ich mal.
Ja, dann haben wir noch ein paar namhafte Nebenrollen. Kevin Pollack spielt hier den Wingman von Arnold Schwarzenegger. Udo Kier spielt hier einen Priester. Sollte ursprünglich sogar den Teufel spielen, Laura, aber man wollte dann umgehen, dass sowohl der Protagonist als auch der Antagonist hier mit einem deutschen Akzent sprechen und deswegen hat man das dann umbesetzt.
Ja, okay. Wobei ich sagen muss, Udo Kier als Teufel stelle ich mir auch sehr cool vor, also wahrscheinlich auch sehr drüber, aber würde halt gut passen, ne, zu ihm. Aber war er hier ein Priester? Ich hatte das so verstanden, dass er war doch so ein Teufelsanhänger quasi, oder? Also weil seine Frau und seine Tochter sind doch auch die, die dann Sex mit dem Teufel haben, als er zu Besuch kommt.
Also seine Rolle ist Head Priest.
Ah, okay, dann ist er anscheinend, fährt er zweigleisig, könnte man sagen.
Nicht nur er, auch der Teufel. Mhm. Nur gleichzeitig.
Der nimmt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
Ja, schauen wir uns mal die Figuren an. Wir haben hier die Hauptfigur Jericho Kane. Auch allein schon an der Namensgebung merkt man schon wieder, klar, das sind alles religiöse Sachen. Wir haben hier Kane von, ich kenne mich halt mit Religionen nicht aus in dem Sinne, weil mich das Thema nicht interessiert, aber Kane ist halt eine andere Schreibweise, eine religiöse Figur, ne, aus Abel und Kain, glaube ich, ne? Mhm. Spricht man dann auf Englisch auch Kane aus. Jericho ist ja auch irgendwie so ein religiöser Ort, da, wie gesagt, nagelt mich nicht darauf fest, ich kenne mich damit nicht aus. Und allein die Abkürzung J und C, Jesus Christus, opfert sich am Ende selbst, ne? Also das ist schon alles sehr, auch der eine hieß ja noch, Thomas, Thomas von
Aquinas, ne?
Ja.
Aquinas, ja.
Das genau. Ist schon alles wenig subtil, sehr on the nose, wie André so gerne zu sagen pflegt. Aber ja, Arnold Schwarzenegger hier mal, André als gebrochene Hauptfigur, er spielt hier quasi so einen drunken Atheist Detective. Seine Familie wurde getötet, er wurde zum Alkoholiker, hat seinen Job als Polizist verloren, ist jetzt eher so eine Art Personenschützer und Privatdetektiv. Schwarzenegger selbst sah da mal eine gelungene Abwechslung drin im Vergleich zu seinen sonstigen Heldenfiguren, die er immer spielt. Ich finde, er macht den Anti-Arnie hier eigentlich ganz gut. Also natürlich ist wie immer auf Englisch, also im O-Ton wirkt das Ganze vielleicht manchmal immer ein bisschen unauthentischer als in der deutschen Synchronfassung von Thomas Danneberg. Aber ich finde, er macht das okay, ne? Also es ist, wie gesagt, du siehst halt in jeder Szene, er ist halt nicht der große Charakterdarsteller. Wenn es um Dialoge geht, wirkt es manchmal immer ein bisschen weird. Aber ich finde, er macht seine Sache eigentlich ganz ordentlich.
Ja, auch wenn er irgendwie dann super wütend werden muss. Also letztendlich läuft alles mal darauf hinaus, dass er meistens wütend wird und rumballert. Ne? Das kann er halt. aber wenn er dann irgendwie sentimental in der Bude stehen muss und an seine Familie denken muss, ja, das kriegt er so halb knöchern hin. So. Aber ja, wie gesagt, haben wir ja schon geklärt. Er ist Arnie, wir wissen es. Ist nicht die größte Leistung, aber es ist absolut alles solide. Und er trägt den Film dann eben, wie gesagt, mit seiner Art, seinem Charme dann trotzdem.
Ich finde es halt witzig, dass irgendwie jeder Actionstar, wenn er dann mal eine dramatischere Rolle spielen will, dass dann immer auf den Ex-Cop am Ende oder ein Ex-Cop, der am Ende ist, nachdem irgendeine Tragödie passiert ist. Das ist irgendwie, Stallone hat es ja in Copland zum Beispiel gespielt. Ich glaube, Bruce Willis hatte das auch in irgendeinem Film oder in mehreren gespielt. Also wenn, dann ist es diese Rolle als Ex-Cop, der irgendwie einen Schicksalsschlag durchleben musste und dann wieder aufgepäppelt wird von sich selbst quasi, Laura. Aber wie hat Arnold für dich hier funktioniert? Ging das halbwegs? Hast du ihn auf Deutsch, auf Englisch geguckt?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe ihn auch auf Englisch geguckt.
Okay.
Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also ich finde, insgesamt fand ich das auch okay. War jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, ist das schrecklich. Ich fand so die Anfangsszene, wo man halt sieht, dass er ja drüber nachdenkt, sich umzubringen, hat erstaunlich gut funktioniert. Also das habe ich ihm voll abgenommen. Ich finde halt schon, es gibt ein paar Dialogszenen, die Andrea auch gerade angesprochen hat, wo er vom Teufel quasi einmal so eine Vision von seiner Familie gezeigt bekommt. Da, finde ich, hat man ganz klar gemerkt, dass das liegt ihm dann nicht mehr. Also ich finde, dass die Szene konnte er nicht tragen. Aber insgesamt fand ich es okay. Ich habe aber echt da auch gedacht, es ist halt so, hätte ich den Film damals gesehen, als er rausgekommen ist, dann wäre mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber heutzutage, ich kann diese traumatisierten Ex-Cops, ich finde, das ist so ausgelutscht. Das ist ja wirklich, oh mein Gott, das ist fast in jedem Thriller, ist dann irgendwie dieser Mann, der irgendwie mit dem Alkohol hadert und die Frau und die Tochter sind bei einem Autounfall oder bei einem anderen Unfall gestorben. Ich kann es nicht mehr sehen. Kann der Film nichts für, ne? Das war vor 25 Jahren bestimmt noch nicht so abgelutscht, aber es nervt.
Ja. Ja, es ist wirklich, teilweise sind hier wirklich viele klischeehafte Figuren unterwegs. André hat schon gesagt, hier die weibliche Rolle oder weibliche Figur der Christine York ist halt nichts anderes als ein Damsel in Distress. Natürlich gibt es da dann noch die obligatorische Halbnackt-Sideboob-Szene irgendwie, weil das ist halt schon Hollywood Peak, ne? Dass hier, also du merkst halt, wie da teilweise mit Frauenrollen umgegangen wurde zu dieser Zeit. Die meisten Figuren in diesem Film dienen eigentlich auch nur dazu, um irgendwie die Exposition zu erzählen, ne? Also um irgendwie, weil der Plot ist schon ziemlich hanebüchen und ziemlich bescheuert. Und dann gibt es immer irgendeine Figur, die dann kurz erklärt, warum das vielleicht doch Sinn ergeben könnte, was uns da gerade verkauft wird. Da ist, muss man sagen, hier die Figur des, sag ich mal, Horny Devils, Laura, vielleicht schon das Highlight des Films eigentlich, weil Gabriel Byrne ist halt auch mit einer wirklichen Coolness präsentiert. Also da muss man schon sagen, ich will jetzt nicht sagen, er spielt Arnold an die Wand, aber es wäre jetzt keine falsche Aussage von mir, wenn ich das sagen würde.
Genau, also ich finde schon, es gibt die eine oder andere Szene, wenn die beiden zusammen sind, dann ist das schon ein Gefälle so. Fand's mega cool, zum Beispiel die Szene, wo er gerade nachdem der Teufel in ihn eingefahren ist, quasi im Restaurant so eine Frau einfach richtig krass abknutscht.
Abknutscht ist ja harmlos ausgedrückt.
Ja, er steckt ihr die Zunge in den Hals und dann geht er raus und dann explodiert das Restaurant und man denkt sich so, okay, der Ton ist gesetzt für das, was jetzt folgt. Aber ich würde gerne noch kurz was zu der Frauenfigur sagen, weil ich muss sagen, darüber habe ich mich echt ein bisschen geärgert, weil ich glaube, dass die Schauspielerin da schon noch ein bisschen Potenzial gehabt hätte, was die Figur aber einfach nicht hergegeben hat. Also und wie du eben schon gesagt hast, man sieht sie halb nackt und man sieht sie vor allem ganz oft richtig weinend. Und dann kriegt sie so eine Szene, wo sie selber mal schießen darf, wo Schwarzenegger ihr vorher aber natürlich auch erstmal erklären muss, wie die Waffe funktioniert. Und ich habe wirklich in der Kritik gelesen, so, das ist Frauenpower, hier darf die Frau auch mal selbst schießen und dachte mir so, oh mein Gott, also wenn das die Frauenpower ist, dass die hier einmal selber die Waffe abfeuern durfte und ansonsten halt nur sich durch den Film flüchtet, weint und gerettet werden muss. Ich fand das irgendwie richtig schade, weil ich finde sie so eigentlich sympathisch und hätte mir vorstellen können, dass es ganz cool gewesen wäre, wenn die beiden mehr so ein Tag-Team auch am Ende gewesen wären.
Ja, würde man wahrscheinlich heute auch eher so gestalten, aber in der Form, ja, wie es jetzt ist. Ja, das ist diese Szene, ne, die ist wirklich absurd. Es ist wirklich, klingt ja blöd, weil diese Szene ist ja per se eigentlich sehr sexistisch und auch frauenfeindlich. Aber, also die jetzt mit dem Teufel im Restaurant. Ja. Aber sie ist halt auch, also André, man muss schon sagen, ne, also erstmal springt hier Satan höchstpersönlich wie in Hollow-Man-Form aus dem Gulli raus, alles um ihn heraus explodiert, Feuer hier, Feuer da, Feuer auf der anderen Seite, und dann stürmt er da ins Restaurant, invasiert den Körper von Gabriel Byrne, geht wieder von der Toilette runter, fest der Frau an den Busen, steckt ihr die Zunge in den Hals, gapscht sie mehrere Sekunden lang an und knutscht sie ab und verlässt dann das Restaurant, und das wird dann in die Luft gejagt. Vermutlich sogar durch seinen Urin, den er in der Toilette hinterlassen hat. Also, wenn es einen crazy Auftakt in den Film gibt, dann dieser hier.
Ja, also Laura hat ja schon gesagt, da wird der Ton direkt gesetzt, ne? Also es ist alles sehr direkt, überhaupt nicht irgendwie um die Ecke gedacht. Es ist ganz plakativ. Und die Teufelfigur hier ist ja eben, du hast ja oft auch diese Figuren des Teufels, die dann so halt sehr, fast so Businessman-mäßig sind, die sehr zurückhaltend sind, so. Und ich dachte am Anfang auch, also ich kann den Film ja jetzt schon, man könnte auch so denken, ja, Byrne spielt hier so einen ähnlichen Teufel, ne, der so eher durch die Schatten schleicht und im Hintergrund irgendwie Sachen manipuliert. Nein, er fackelt einfach erstmal die halbe Stadt ab, so, und vergeht sich halt gefühlt halb an der Frau. Ja, das ist auf jeden Fall, hinterlässt gleich auf jeden Fall Eindruck und zeigt eben, dass der Film wirklich überhaupt nicht hinterm Berg hält und da ganz klar sehr, sehr platt agiert. Und das ist aber auch okay für das, was er dann auch will. Aber das hast du direkt nach der Anfangsszene auf jeden Fall, hast du das auch raus.
Wie fandet ihr das Setting? Also der Film wurde zwar in Los Angeles an großen Sets gedreht, spielt aber ja in New York City. Also man hat dann zum Beispiel die Bilder der Skyline von New York City digital eingefügt, was mir nicht aufgefallen ist, fairerweise. Also es ist schon gut gemacht. Spielt zwischen Weihnachten und Neujahr. Das heißt, man sieht auch noch so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung überall. Ich finde, der schafft es tatsächlich so auch durch seine Hubschrauberaufnahmen und sowas, die Vogelperspektiven. Irgendwie hat er für mich tatsächlich das Gefühl aufgebracht, ja, wir sind ein paar Tage vor Neujahr und ja, das Millennium steht irgendwie an. Also das schafft der Film für mich zu verkaufen. Und auf der anderen Seite, Laura hat ja diese Seven-Vibes irgendwie, ne, die da versucht werden zu kopieren. Ne? Hier ist alles schmutzig, da ein bisschen Regen, hier ist ein rostiger Keller, wo wir auf Spurensuche gehen müssen. Das hat schon einen derben 90s-Look, der für mich aber eigentlich ganz gut funktioniert und für mich auch zu den Stärken des Films zählt.
Ja, würde ich insgesamt mitgehen. Also ich finde auch dieses auf die Nase dunkle und irgendwie dreckige, das passt zu dem Film gut, und das ist halt wirklich so der Zeitgeist, der da drin steckt, ne? Ich finde es jetzt nicht ganz so atmosphärisch wie bei Sieben, muss ich sagen, aber man versteht, was gemacht werden soll, und ja, dass es nicht in New York City spielt, hätte ich tatsächlich auch nicht gemerkt. Doch, es spielt da, aber dass es nicht da gedreht worden ist, ich finde, das wurde gut getrickst.
André, ich musste bei der Story des Films auch unweigerlich wieder an das letzte Kinojahr 2024 denken, als wir irgendwie The First Omen und Immaculate hatten, und ich irgendwie immer das Gefühl habe, immer wenn es so okkulte Teufelsfilme gibt, geht es eigentlich immer nur darum, dass irgendwie der Teufel irgendwie ein Kind gebären muss, was dann der Endgegner ist, sozusagen. Es ist irgendwie immer dasselbe, ne? Und da muss ich total dran denken, jetzt hier bei End of Days.
Ja, weil es halt immer dieser kleinste gemeinsame Nenner. Also seit, keine Ahnung, Rosemary's Baby, es ist immer dieses Satans Sohn Ding. Das zieht sich ja wirklich schon durch die ganze Film- und Geschichte generell. Und ich weiß nicht, ob dir einfach nichts Besseres einfällt oder ob man einfach generell einfach sagt, ja, das ist eben so das, was den Teufel auszeichnet, antreibt. Aber ja, es ist wirklich immer diese Grundgeschichte, Satan Junior kehrt zurück, egal ob im Horror oder in anderen Geschichten, aber das ist immer so die Ausgangslage, ja.
Ich habe mich gerade hier auch irgendwie so ein bisschen gefragt, weil der Teufel ja auch mehrfach sagt, dass er selbst ja unsterblich ist, warum er dann überhaupt dieses Kind braucht.
Ja, Habe ich auch oder? Nicht verstanden. Also, oder ging es darum, dass er eine echte menschliche Form hat, quasi, beziehungsweise, also.
Ja, das könnte sein, dass er so ein.
Weil er kann ja nur quasi Körperwandler sein, aber wenn er quasi ein Kind gebärt mit irgendwem, das ist, wäre ja dann quasi eine menschliche Form des, ja, weiß ich auch nicht genau.
Ja.
Ich fand es auch eher ein bisschen nervig.
Es wird hier ja einfach so erklärt, so, wenn das geboren wird, dann bricht quasi das neue Zeitalter an und die menschliche Existenz hört quasi auf.
Na, was hat der Teufel davon?
Ja, was macht er ohne Menschen? Also,
wen ärgert er?
Voll langweilig.
Party auf der Welt.
Ja, gut, er hat eine überirdische Hölle.
Schwarzen. Er sagt ja auch Schwarzenegger, so von wegen so, hier, du kannst, wenn du dich auf meine Seite schlägst, dann können wir zusammen hier geil, neue Weltordnung, so, ja, aber wenn da nichts mehr ist,
ja, eben.
Was ist denn der Point, so, ja.
Ja, aber ich finde, das sind halt auch die Momente, wo man halt merkt, so, ja, das ist halt so eine, es ist ein sehr einfaches Skript, das auf jeden Fall auch die ein oder andere Logiklücke hat und man darf das, glaube ich, nicht zu sehr hinterfragen.
Ja,
sowieso gar nicht, nein. Das ist wirklich ein Basic-Evil-Plot, Punkt. Man darf keine Sekunde nachlesen, was ist denn danach? Egal, das ist der Punkt. Menschheit am Ende, Hilfe.
Man muss einfach ins Auto einsteigen und mitfahren, egal wohin es geht, um es mit Arnolds Worten zu sagen, get in the car. Und dann, naja, also wie gesagt, also das ist, ich bin froh, dass der Film dieses Satans-Kind-Ding zwischenzeitlich doch immer für eine ganze Weile ausblendet oder man zumindest nicht dran erinnert wird und dann passte das für mich irgendwie schon. Aber da sind Sachen drin, ne? Auch am Anfang dieses, Laura, dieses Ritual dort, Udo Kier dort mit dem Baby und der Schlange, was da irgendwie 20 Jahre in der Vergangenheit spielt. Ich denke mir, also wirklich, also ich, es ist ja auch nicht so, als, wie André, du hast es ja schon gesagt, ne, als hättest nicht schon zig 100 Filme gegeben, die sich mit dem Teufel, mit irgendwelchen Ritualen und sowas auseinandergesetzt hätten. Und dann kommst du hier mit diesen most basic Sachen ran. Aber andererseits vielleicht, ne, hat das, kannten die Leute, die vielleicht in End of Days gegangen sind, nicht, weil sie irgendwie Mainstream-Fans sind, weil sie Arnold-Fans sind. Vielleicht kannten die halt auch diese zigtausend Horrorfilme, die das Thema schon bespielt haben, einfach nicht. Und deswegen wirkte das für die vielleicht sogar frisch.
Ja, noch nie das Omen gesehen.
Ja, oder die haben sich halt gedacht, wir machen alles anders, weil es ging ja hier erstmal gar nicht um das Kind des Teufels, weil ich habe am Anfang wirklich gedacht, dass die Christine schon das Kind ist.
Genau.
Aber sie ist ja quasi nur die Vase, in der das Kind empfangen werden soll. Und auch das fand ich irgendwie eine komische Story-Wendung, dass sie dann auch dieses Mal hat und so, wie das ja auch bei das Omen ist, dass man an diesen Leberflecken halt, ne, erkennt, dass es der Antichrist ist und sie hat jetzt auch so eins. Also alles irgendwie so ein bisschen skurril.
Ja, und dabei soll es nicht bleiben. Was mir ganz gut gefallen hat, muss ich sagen, André, ist tatsächlich, sind hier zumindest der Aufwand in den Action-Szenen. Hier sind ein paar echt coole Stunt-Szenen bei. Ich bin ja großer Fan einfach von gut gemachten Stunts und du hast ja vorhin auch schon diese Szene angesprochen mit dem Helikopter. Da ist es ja so, dass Arnold da gerade einen Verdächtigen verfolgt und sich von einem Helikopter abseilt, den Mann dort fängt und die beiden dann quasi da ein bisschen umherfliegen und der Mann am Ende durch eine Glasscheibe durchfliegt. Klar, man sieht, also heutzutage zumindest im HD-Zeitalter, gut, Laura in SD hat es vielleicht nicht gesehen, aber diejenigen, die den Film in HD geguckt haben, sehen natürlich, dass Arnold da komplett gedoubelt wird die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, ich liebe einfach gut gemachte Stunt-Szenen und die findet man hier durchaus haufenweise im Film.
Ja, sag ich ja vorhin genau. Das war so die Szene, die auf jeden Fall für ihn so als Actionstar geschrieben wurde, habe ich das Gefühl gehabt. Also die hat ja auch in Tom Cruise gepasst, so, ne? Der hat auch so ein bisschen Mission Impossible Vibes an irgendeinem Heli durch die Stadt segeln. Nee, fand ich auch. Wie gesagt, es ist gut gemacht und es gefühlt geht immer noch eins drauf. Erst hast du diese Schießerei, wo er ja auch angeschossen wird, dann auf das Dach hoch mit dem, also beziehungsweise nein, über Autodächer klettern, in den Heli springen, aufs Dach fliegen, am Seil runterspringen, dann den Typ übers Dach jagen, dann wieder runter in die U-Bahn. Also es hat ja so viele Stages, diese ganze Action-Sequenz. Das ist schon aufwendig, ja. Und das macht auch Spaß. Es ist halt überhaupt nicht das, was natürlich jetzt irgendwie von einem Horrorfilm erwartest erstmal. Deswegen ist es schon auch sehr viel eben diese klassische Arnie-Action drin. Aber auf jeden Fall, es ist super gemacht.
Und das hat dann auf mich auch wirklich fast schon ein bisschen frisch gewirkt, Laura, weil klar, du bist jetzt nicht die Action-Fan, hast ja schon gesagt, aber irgendwie wirkte das auf mich so, das hatte ich so noch nicht gesehen, dass du halt wirklich diese zumindest Horror-Anleihen hast, weil die Geschichte per se ist ja Horror, nicht jetzt unbedingt die Inszenierung vielleicht, aber nimmt, also der Basic-Plot ist ein Horror-Plot, drücken wir es mal so aus, aber das dann halt vermischt mit klassischen Action-Szenen, ich will nicht unbedingt sagen, dass es gut ist, und auch diese Mischung gut gelungen ist, aber es wirkte zumindest irgendwie originell auf mich. Weil so hatte ich das jetzt irgendwie, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich das so schon mal gesehen hatte.
Ja, so die Kombi wüsste ich jetzt auch nicht, dass ich die so schon mal gesehen habe. Ich hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass halt die Action-Szenen schon gut funktioniert haben und ne, unterhaltsam und alles, aber dass sie halt diesen Horrorplot für mich irgendwie eher ja so ein bisschen kaputt gemacht haben. Also für mich passt das nicht so gut zusammen, muss ich sagen.
Ja, es wirkt ein bisschen so, als ich glaube nicht mal, dass das Arnolds Fokus war. Ich glaube nicht, dass er dafür zuständig war, dass das da reingebracht wurde. Also ich kann mir vorstellen sogar, dass die Tom Cruise-Variante, also die Drehbuch-Variante mit Tom Cruise im Hinterkopf, deutlich actionloser gewesen ist. Und ich glaube und bin auch bei dir, ich kann mir vorstellen, dass dieser Film auch besser funktionieren würde, wenn es ein reiner Detective-Thriller ist, dass dann vielleicht dann doch noch statt der Action-Szene noch ein bisschen mehr Story-Unterbau vorhanden ist, ein bisschen mehr Kontext, ein bisschen mehr Subtext. Und ich glaube, dann wäre der Film vielleicht sogar besser. Klar, dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, warum habe ich denn hier Arnold Schwarzenegger, wenn keine Action-Szenen drin sind? Aber der Film an sich hätte, glaube ich, tatsächlich auch eher davon profitiert, wenn man die Zeit in eine bessere Story investiert hätte, die da frei geworden wäre.
Ja, absolut. Also, glaube ich auch.
Gehe ich auch mit, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt dann doch auch über den ganzen Film gesehen, ist mir jetzt echt nochmal aufgefallen, auch wirklich, wie viel geballert wird. Es ist echt viel geballert. Das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm, dass wirklich so viele Schusswechsel stattfinden. Das hatte ich echt nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Das ist schon wirklich sehr viel.
Ja, und dabei wird halt vieles, glaube ich, was so angerissen wird dann irgendwie und was Potenzial hätte, irgendwie vergessen. Also zum Beispiel, falls ihr euch erinnert, der erste Auftritt von Christine in der U-Bahn, der hat halt so krasse Jacob's Ladder-Vibes gehabt, ne? Als sie dort total in der U-Bahn sitzt, die verranzte U-Bahn und dann auch quasi diese Vision hat von diesem Mann dort, der sie dort angreifen will und der dann quasi in einem sehr schlechten CGI-Effekt aufgelöst wird.
Oh ja, der war mies. Oh, der war mies, ja, das stimmt.
Da habe ich auch gedacht, hui.
Also, der war wirklich so schlecht.
Nicht in Erinnerung, aber das sind so die End of Days, der Practical Effects hin zum den ersten, also die ersten sind es ja nicht, aber wo man sich, sage ich mal, CGI-technisch sehr ausgetobt hat.
Die Szene war nicht unwirksam, nee, absolut.
Ja, aber davon hätte ich gerne mehr gehabt, ne?
Das ist, ja, genau.
Das ist so drin, auch so dieses, auch eine meiner Lieblingsszenen, die ist auch so dumm, diese Szene, als Arnold doch da in die Kirche geht und der Priester zu ihm da irgendwie sagt, nee, du bist ungläubig, hau ab, so. Und Arnold schleicht sich ja dann 2 Sekunden später dann doch in dieses Kirchengewölbe rein und wird ja dann Zeuge von diesem Ritual dort, was dort an dieser Frau durchgeführt wird. Ich weiß nicht, ob die da einen Exorzismus an der durchführen oder was auch immer. Die schreit da ja, ist auch festgebunden. Und Arnold so als Detective denkt sich so, ja, ich gehe mal wieder. So, ich denke so, was? Mach doch irgendwas. Also das ist doch nicht, also das fand ich so weird. Ne? Er guckt sich das an, die sagen zu ihm, nee, geh jetzt mal bitte. Und er geht dann halt auch einfach. Ne? So, das sind so ein paar wirklich witzige Szenen drin in diesem Film. Also der hat vielleicht eine seltsame Form von Humor, Laura. Ich weiß nicht, das passt halt auch zu dieser Horny Devil, Gabriel Byrne Figur, ne? Der halt auch einfach Dinge mit seinem Urin in die Luft jagen kann. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen, ne?
Ja, und es gab auch einen Dialog, ich weiß nicht, ich glaube, es war mit seinem Kollegen, wo es auch um sein Trinkproblem geht. Und da hatte ich halt auch so das Gefühl, so, ah, okay, das wird hier gerade so voll ins Lächerliche gezogen, ist irgendwie auch voll strange, weil wie soll man dann ernst nehmen, dass er halt so ein kaputter Mensch ist, der immerhin kurz vorm Suizid stand am Anfang des Films und dann machen die so Witze übers Trinken. Ich fand es irgendwie so vieles sehr skurril in diesem Film.
Ja,
das liegt daran, dass der halt trotzdem, er will einerseits atmosphärisch irgendwo sein, aber dann hat er trotzdem diesen typischen Action-One-Liner-Humor.
Ja.
Und das beißt sich manchmal. Das ist genauso wie, da gibt es auch so 2 geile Szenen. Das eine ist auch, wo der Teufel dann bei ihm in der Wohnung ist und wo er diese Vision dann später kriegt von seiner Familie. Da rastet Arnold so richtig aus und will ihm so drohen und sagt irgendwie so auf Englisch halt so, compared to me, you're a choir boy. Also sag zum Teufel halt, vielleicht zu mir, bist du so ein Messdiener. So. Mhm. Und mein Lieblingsquote aus dem Film ist auf jeden Fall, da muss ich wieder so lachen, wo er in diesem Gewölbe ist in der Kirche und er meint so, der Priester da meint so, du brauchst Glaube, ne? Also, you need faith. Und Schwarzenegger sagt dann so, Faith? Irgendwie so, und dann so, if I have to side between faith and my 9mm Glock, I take my Glock, so, also, ja. Wenn ich zwischen Glaube und meiner 9mm Glock entscheiden müsste, nehme ich die Glock. Das sind so richtig typische halt Arnie-Action-Film One-Liner-Momente. Ja. Und das mischt sich halt mit diesem Versuch der Grusel-Horror-Atmo und das beißt sich halt regelmäßig im Film.
Und das ist halt so weird, wenn du halt bedenkst, dass er hier mal was anderes machen wollte und sie ihm am Ende dann doch das alles wieder ins Drehbuch geschrieben haben.
Ja, genau.
Auch so Szenen, bei die du halt, das ist halt so auch dieses, also ich fand es zum Beispiel gut, das Spiel zwischen ihm und Kevin Pollack, also als Buddy sozusagen so ein bisschen, aber dann sind da halt auch so in so einem eigentlich ernsten Film dann so diese typischen Buddy-Szenen drin, Arnold schießt ihm doch in den Arm und Kevin Pollack schreit
dann so rum
und dann sagt er zu ihm, don't be such a pussy, it's just a scratch. Und ich denke mir so, oh komm, Alter, du hast ihn in den Arm geschossen, Mann, bring ihn ins Krankenhaus.
Das
so,
ist doch wie am Anfang schon, als Arnold Schwarzenegger von dem Attentäter umgeschossen wird und er dann checkt, ob er eine schusssichere Weste trägt. Und er macht so das Hemd hoch und sieht, oh, ja, hat er. Und sagt doch auch so, ja, jetzt wach auf, du Pussy, wir müssen da hoch, so, ne? Ja, ja.
Das ist schon sehr, also so ganz aus den klassischen
Macho-Kino. Das ist halt dieser dieser Macho-Männer-Humor, aber verpackt dann in diesem halb trotzdem gewollte Atmo-Ding, das zusammen geht echt nicht gut einher, leider.
Ja, ich glaube letztendlich, Laura, ist das vielleicht sogar der Schwachpunkt des Films, dass man das zwar alles irgendwie auf so einer Unterhaltungsebene gut finden kann, aber eben die eigentliche Story halt irgendwie nicht so richtig weiß, wo sie hin will. Du hast eben diesen Horroranteil, du hast diese okkulten Szenen, da ist der Teufel da, der stellt auch eine Gefahr dar, das sehen wir ja, ne? Der schlägt alles in Schutt und Asche dort, dreht Leuten das Genick um innerhalb mit einem Fingerschnips und so weiter, hat dann wiederum ein paar düstere Thriller-Elemente, wenn sie dort eben diese Ermittlungen machen dort in den Kellergewölben und dort irgendwie Spuren finden. Hat auch ein paar richtig harte Szenen, kann man auch dazu sagen. Aber dann eben diese Action-Part, diese One-Liner, alles das, was so in den klassischen Arnie-Filmen drin ist, diese Mischung daraus, dieser Cocktail, nenne ich es mal. Und dann eben auch noch so, ne, wir haben gesagt, Panik vor Millennium, Satanic Panic, Klischees ohne Ende. Ich glaube, das ist so, das Drehbuch will zu viel, glaube ich, und bietet am Ende von keinem Punkt irgendwas wirklich Ausgereiftes, ne?
Ja, also die Mischung vor allem, zum einen glaube ich auch wirklich, dass sich das beißt und vor allem, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, also ich wusste ja wirklich gar nichts über den Film, als ich mir den letzte Woche angeschaut habe und ich fand den halt komplett vorhersehbar. Also ich finde, es war irgendwie zu keiner Zeit so, dass ich das Gefühl hatte, es lohnt sich da jetzt irgendwie mit irgendjemandem groß mitzufiebern oder so, weil ich finde, es war von vorne klar, wie dieser Film dann ausgehen wird.
Ja. Und
ja, das ist irgendwie dann so ein bisschen schade. Also, weil nur unterhalten, das reicht mir persönlich dann meistens eher nicht, wenn man halt nicht so das Gefühl hat, dass man auch so ein bisschen reingezogen wird und dass man ja so ein bisschen das Drumherum vergessen kann, seine Gedanken irgendwie sich nur noch um den Film kreisen. Und das hatte ich hier halt irgendwie leider nicht.
Das ist wieder dieses Problem. Ich habe gestern einen Film geguckt, einen von den letzten Blumhouse-Filmen, Afraid heißt der, wegen
dieser KI-Film.
Und, so, AI. Und der war halt grottenschlecht. Aber ich hasse es halt, unabhängig davon, wenn Filme, zum Beispiel, klar, das Thema ist Artificial Intelligence. Aber warum müssen die Leute sich denn permanent, weil das zeigt eigentlich eine Alltagssituation, warum müssen die Leute sich schon permanent die ganze Zeit über KI unterhalten, wenn das schon das Thema des Films ist, dann siehst du gleich am Anfang, guck mal, Dad, das Auto, das fährt von alleine da drüben. Ja, aber ich finde es schon besser, wenn er seine Hände an Steuer setzen würde. 5 Minuten später, was war das? KI? Ach, alles. Ach so, hier, guck mal, dieses neue Haus an. Guck mal, da hängen Gemälde. Ja, die sind aber bestimmt von einer KI gezeichnet. Wenn die Leute sich schon so on the nose die ganze Zeit unterhalten. Und hier ist es auch so, dass, also, genau das, was du sagst. Also die Figur heißt Jericho Kane. Egal ob Jericho, ob Kane, ob Jesus Christ, da werden dauernd Leute gekreuzigt. Natürlich wissen wir, dass sich Arnold am Ende quasi als Märtyrer sozusagen dort aufopfert für die Menschheit. Das weißt du von der geführt nach 5 Minuten und das ist die ganze Zeit so. Wenn dir die ganze Zeit darüber auch nur erzählt wird, alle Figuren so heißen, wie ihr Schicksal quasi im Film ist und sowas, dann ist es, denk ich mir jedes Mal, Leute, die Leute verstehen das auch so. Ja. Ihr müsst nicht so einen Käse da reinschreiben, damit die Leute, da muss sich dauernd jemand stigmatisiert über ein Bett, über ein Krankenhausbett hängen. Wir wissen schon, worum es geht in diesem Film so, ne? Und das ist das, was mich immer nervt an Filmen, wenn Filme ein Thema haben und dann aber auch wirklich nur über dieses Thema geredet wird oder der Subtext oder die Symbolik dahinter nur über dieses Thema ist so.
Das hat immer so ein bisschen was von, wir trauen den Zuschauern und Zuschauerinnen nicht zu, dass sie irgendwie so einigermaßen 3 Gehirnzellen anwerfen können. Und das halt irgendwie verstehen, sondern wir müssen es zweifelsohne nonstop erklären. Und das ist halt irgendwie, ja, das ist schade.
Ja, und vielleicht ist da dann auch ein bisschen Thema zu viel drin. Ich weiß auch, genau, und was dann auch wieder André, ne, dass dann natürlich der Ex, also nicht der Ex, sondern unsere Hauptfigur, vom Glauben abgefallen ist, weil seine Familie halt getötet wurde. Natürlich muss er irgendwie wieder zum Glauben zurückfinden im Laufe des Films. So, ne? Das sind halt alles so, auch 1999 war das schon so aus der Klischeekiste gegriffen. Mhm. Ne? Das versaut dann schon so ein bisschen den Film. Und gerade auch, wenn das Familiendrama dann so, das spielt dann immer keine Rolle, aber wenn der Teufel dann plötzlich ihm irgendwelche Erinnerungen an seine Familie zeigt, um ihn zu manipulieren, dann weint er mal kurz wieder für 5 Sekunden. Aber eine Stunde später, nicht eine Stunde später, 2 Sekunden und später erzählt er aber seinem Wingman, dass er nicht eine Pussy sein soll, weil er eine Kugel durch den Arm gekriegt hat. Ne? Also es ist
ja, das ist alles nur Plot-Device, wenn es kurz nötig ist im Film. Ja, ja.
Das ist schon
das,
irgendwie.
Das ist generell im Film aber so, ja.
Ja. Wie gesagt, so ein paar, ich finde, er hat ein paar coole Einzelszenen einfach so. Ne? Das funktioniert ja auch. Wie gesagt, der Typ, den er da gejagt hat, wenn er da im Krankenhaus plötzlich da festgenagelt und blutig über dem Krankenhausbett dort hängt, das hat schon seine Wirkung. Da gibt es auch ein paar schöne Practical Effects und so weiter. Und wie gesagt, halt auch die coolen Szenen. Wie gesagt, ich habe so gelacht. Ich konnte mich nicht mehr an diese Ménage à trois, beziehungsweise den, um mit der Anime-Serie Die Kickers zu sprechen, mit dem Teufelsdreier. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ich dachte so, nein, das macht der Film doch jetzt nicht wirklich. Und dann siehst du den Teufel mit der Frau und der Tochter von Udo Kier zusammen rumbumsen dort und im Hintergrund läuft einfach Fred Durst, Limp Bizkit. Und ich habe so laut gelacht. Ich dachte so, nein, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, aber diese Szene, man musste sich vorstellen, das würde kein Mensch heutzutage mehr drehen, sowas. Aber das ist halt dann auch ein schönes Zeitdokument von damals.
Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum deine Eltern nie wieder ins Kino gegangen sind. Ja. Genau diese Szene und das... Das könnte ich mir richtig gut vorstellen.
Oh Gott. Aber jetzt stelle ich mir gerade meine Eltern vor, wie sie da im Kino sitzen und dann kommt diese Szene. Es ist wirklich so lustig. Und ich weiß halt nicht mehr, ob das lustig gemeint sein soll oder nicht. Das weiß ich bei dieser Szene wirklich
nicht.
Nein.
Also da bin ich mir zu 100.000% sicher. Ich finde, der Film nimmt sich so ernst. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das hier mit einem Augenzwinkern erzählt wird, diese Dreier-Szene.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich finde, findest du das auch bei der Auftaktszene im Restaurant so, als er dann die Frau ist, da, die ist für mich irgendwie so ein bisschen gleich.
Nee, das finde ich gar nicht. Okay. Die fand ich von der Tonalität, fand ich die irgendwie komplett anders, weil er da, ne, dann ja auch so rausgeht und hinter ihm diese fette Explosion, also da hatte ich schon den Eindruck, dass das eher hier mit einem Augenzwinkern gemeint war, diese erste Szene, aber dieser Dreier, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass das ernst gemeint war.
Ist auch so unsexy, die Szene, wirklich.
Auf jeden Fall.
André,
und auch mit ganz, ganz schlechtem Greenscreen. Wie schlecht die ausgeschnitten sind, das ist ganz, ganz schlimm.
Man sieht das Grün an den Fingern. So schlimm.
Ja, wirklich. Ist. Ja, ist wirklich ganz schlimm. Ja.
André, ich finde, der Film geht ein bisschen zu lang. So gerade Richtung Showdown, der Weg zum Showdown hin, da könnte ich dir jetzt gerade nicht mal mehr sagen, obwohl ich den Film gestern geguckt habe, gerewatcht habe, könnte ich dir nicht mal mehr sagen, was Arnold da gerade macht, so in diesen 10, 15 Minuten, kurz bevor es quasi in den U-Bahn-Schacht geht, dort zu dieser Sektenveranstaltung. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also ich glaube, da habe ich mich sogar ein bisschen gelangweilt.
Der Film hat seinen Peak da, wo er in dieser Gasse, wo dann eben rauskommt, dass sein Buddy doch vom Teufel besessen ist und die dann entführen mit dem Auto und er dann da angegangen wird, ne, von diesem Mob quasi und sie ihn dann auch an die Wand kreuzigen quasi. Nicht richtig, aber so, ne, symbolisch. Da hat der Film so seinen Spannungshöhepunkt dann einmal erreicht und danach flaut es einmal dann richtig ab bis zum Finale. Und dazwischen sind so 20 Minuten, die viel zu lang sind. Absolut. Ja. Der Film geht locker 20 Minuten zu lang, weil da hat er dann wirklich einen Hetzjagd. Aber das ist alles völlig belanglos. Da passiert keine große, gute Actionsequenz mehr wie am Anfang. Da ist aber auch gar kein Horror und Grusel und Spannung mehr drin. Das ist dann wirklich einfach nur noch, wir verfolgen jetzt quasi die Spur, um dann beim Finale zu landen. Und da verbraucht er viel zu viel Zeit. Ja, es gibt auch einmal diese Actionsequenz mit der U-Bahn, wo die U-Bahn dann entgleist. Die ist noch ganz nett. Aber sonst gibt es da auch sonst keine Highlights mehr. Und da verstolpert er sich vom Tempo, aber auch dann eben einfach von der Spannungsarmut dann total leider, ja.
Ja, und das wird, genau, auch da wieder schöne Arbeit, wenn sie denn auch wirklich die Practicals nutzen, ne? Gerade diese U-Bahn-Sequenz, schön mit Miniaturen gearbeitet, sowas liebe ich ja auch, wenn du halt so Mini-Eisenbahnen siehst, oder U-Bahnen, wie sie dann entgleisen und explodieren und sowas, da habe ich ja auch ein großes Fanherz für, aber da ist dann halt auch wirklich, ne, die letzte halbe Stunde besteht dann auch wieder fast nur aus Geballer und Action, und da denke ich mir auch so, ja, mit einem anderen Schauspieler hätte man vielleicht auch hier, sag ich mal, das Gehirn diesen Fall lösen lassen können und hätte am Ende nicht dafür gesorgt, dass die Hauptfigur mit einem Maschinengewehr auf Satan schießt, so, ne? Also.
Ja, die Lösung ist das Maschinengewehr am Ende, ja.
Ja. Wie gesagt, da gibt es auch noch ein paar im Showdown, wie gesagt, auch ein paar schöne praktische Effekte. Aber gerade im richtigen, also im Finale.
Im Kirchenshowdown.
Ja, den Kirchenshowdown, das ist halt so schade. Und da merkt man aber auch, in welchem Jahr der Film spielt oder zu welcher Zeit. Man hat wirklich, Stan Winston hat den kompletten Teufel, also in seiner richtigen Form, ne, also in seiner diabolischen Monsterform, ja, sozusagen dort, den gab es als Practical. Und sie haben dann gesagt, oh, wir sind schon im Mai 99 fertig mit dem Dreh. Da haben wir noch echt ein paar Monate Zeit für die Post-Production. Ey, dann können wir den doch durch CGI ersetzen. Warum sollen wir denn die Practicals nutzen? So, und dann haben sie halt den kompletten Teufel in CGI gemacht. Und du denkst so, krass. Heute wäre es genau umgekehrt. Da würde man sagen, ja, den haben wir in CGI gedreht. Ich glaube, den können wir auch per Hand machen vielleicht so. Ne? Da werden wir noch ein paar Monate Zeit haben.
Das, und damit ist,
haben
ja, wir gedacht, das ist ja das The Thing Remake-Verfahren. Das ist alles schon da und dann bügelt sie trotzdem nochmal drüber.
Ja.
Wobei ich sagen muss zu dem CGI von dem Teufel, also ich habe letztens noch mal Blade geschaut und das ist ja auch ähnliche Zeit, glaube ich. Da ist 98, das CGI schon, finde ich, noch mal deutlich schlechter, als es hier bei dem Teufel ist. Aber trotzdem irgendwie richtig bitter, dass sie das Practical hatten und es dann nicht genutzt haben.
Ich finde auch, dass das Teufel-Design, auch wie es jetzt ist, ist echt ziemlich cool, finde ich. Ich finde die Szene, wo der so aufsteigt, ist auch echt bedrohlich. Aber ja, dann leider steht das Bild auch zu lange, damit du dann auch wirklich siehst noch, wie überschaubar gut das CGI ist. Es gibt dir recht, Laura, Blade auf jeden Fall auch ganz schlecht gealtert, CG-mäßig. Mhm. Deswegen, also es ist keine Vollkatastrophe. Es war auch mit so der beste praktische digitale Effekt, den sie im Film, glaube ich, haben, würde ich sagen. Aber ja, wenn es das eh schon gab, Practical, umso mehr schade, dass sie es halt dann nicht genutzt haben.
Er hatte ja dann auch so ein Gefühl am Ende der Film. Der hatte mich auch irgendwie an Invasion of the Body Snatchers erinnert, wenn dann die ganzen Leute, die alle schon vom Teufel besessen sind, Arnold da verfolgen und noch abhalten wollen und so. Das war alles irgendwie ein bisschen zu viel gemischt. Aber hat ein paar schöne Szenen, der volle Times Square dort, das wurde mir irgendwie plausibel verkauft, dass das gerade wirklich so eben ist. Die Leute wollen Silvester feiern, alles voll, Arnold muss die Leute retten und opfert sich am Ende selbst auf und sieht natürlich ganz sentimental Laura am Ende nochmal im Sterben seine Liebsten. Das durfte natürlich nicht vergessen werden. Es klingt auch schon wieder so negativ. Also bei dir ist es vielleicht das sogar, glaube ich, bei mir klingt es negativer, als es am Endeffekt ist. Aber man darf halt echt nicht viel darüber nachdenken, was man hier gerade sieht, ne?
Nee, also das generell ist ja, glaube ich, jetzt nicht besonders unlogisch, dass wenn jemand in den letzten Atemzügen ist, dass er dann versucht, an was zu denken. Ja. Das finde ich nicht blöd oder so. Aber hier in dem Kontext hat es natürlich auch sowas von, er hat jetzt im letzten Moment dann doch wieder zum Glauben zurückgefunden und jetzt kommt er in den Himmel und ist dann mit seiner Familie vereint. Also ich finde, es passt irgendwie bei dem Film hier rein, weil es ist halt auch hier wieder nicht besonders subtil oder so. Es ist okay, aber ich finde, es wirkt halt nicht so homogen in diesem Film.
Ich habe tatsächlich, André, ein ganz anderes Problem mit dem Film. Eine Sache, die mir dann doch echt jetzt dieses Mal richtig krass aufgefallen ist. Und da gehe ich mit Arnolds Kritik an Peter Hyams, der für ihn quasi den Film versaut hat aus seiner Sicht. die Action-Inszenierung ist echt kacke, muss ich wirklich sagen. Also da sind Szenen bei, diese Action-Szenen, wenn man mal dran denkt, zum Beispiel als der Teufel gegen Jericho dort in diesem in dem einen Zimmer, wo auch noch diese eine Frau da war, kämpft und ihn da so mit dem Tisch wegschubst und sowas alles, da sind teilweise echt pro Sekunde 5 Cuts drin und das ist alles viel zu viel geschnitten, viel zu hektisch geschnitten, komplett unübersichtlich, teilweise auch echt bitter inszeniert. Also wenn man sich zum Beispiel erinnert, wie dort in der einen Szene in dem Restaurant, glaube ich, die Erde bebt und die Kamera einfach wackelt und du siehst einfach die Gläser auf dem Tisch, oh, die Gott, wackeln halt nicht. So.
Ja, das ist so schlimm. Das ist so schlecht gemacht. Das ist mir auch aufgefallen, die Szene, wo sie einfach die Kamera so hin und her wackeln lassen. Ja, ja, ja. Das sieht man richtig.
Da gibt's ganz viel, was da inszenatorisch aber schief geht. Ich finde auch, also ich liebe ja, also ich mag düstere Filme, aber dieser Film ist einfach auch viel zu dunkel, ist teilweise echt mies ausgeleuchtet und da gehe ich tatsächlich mit und finde es auch gut, dass Arnold das angesprochen hat, dass er sagt, nee, der Film war zu dunkel, das wie die Action hier inszeniert ist, das gefällt mir alles nicht. Die sind da auch mehrfach lautstark wohl in den Konflikt geraten, er und Himes, aber ich muss auch sagen, also wenn du schon Arnold hast und deswegen Action-Szenen in den Film einbaust, dann müssen die besser sein. Also ich finde auch, dass die nicht gut inszeniert sind. Also gerade dieses Editing-Desaster, muss ich sagen, wenn man das einmal gehört habt, also wenn ihr den Film zum Beispiel jetzt unseren Podcast hört und jetzt den Film guckt, dann wird euch das total krass auffallen, wie hektisch und wie unnötig oft dort jede einzelne Action-Szene zerschnitten ist. Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich, es ist schlimmer als jeder MTV-Musikclip, wie dort jede Szene komplett zerschnitten ist.
Ich kannte die Info vorher noch nicht und mir ist es trotzdem jetzt im Rewatch aufgefallen, ja. Die ganzen Schießereien und so weiter, auch die irgendwie, auch wenn es irgendwie Handgemenge geht, es ist alles so krass schnell geschnitten, da kriegt echt Taken 3 schon Konkurrenz. Ja. Deswegen leider wirklich echt nicht gut inszeniert, was das angeht, ja.
Ja. Ja, ansonsten ist das, wir müssen mal so ein, André, wir haben ja bereits schon hier unser, wie ist nochmal unser Spezial mit den Monsterfilmen? Trash, wie ist die Folge?
Edel-Trash oder
Edel-Monster-Trash oder
so? Nee, High-Budget-Trash.
Haben wir das auch schon damals New Metal genannt? New Metal-Filme? Ja, haben wir damals auch schon, aber eigentlich sind das die New Metal-Filme hier, die Ende der 90er Jahre sind.
Ja, weil da hier wird auch regelmäßig eingespielt.
Ja, da müssen wir auch nochmal ein Spezial irgendwann zu machen. Ja, Laura, was ist dein Fazit zum Film? Wie hat er dir letztendlich gefallen? Du hast ihn zum ersten Mal gesehen, ne?
Genau, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen.
Und zum letzten Mal wahrscheinlich.
Ja, also auf der positiven Seite wären für mich auf jeden Fall diese Zeitgeiste, das finde ich schon echt cool, das jetzt heute nochmal so rückblickend zu sehen. Und ich finde, das setzt der Film auch teilweise ganz charmant um. Ich mag Gabriel Byrne super gerne in seiner Rolle. Und ich finde den Film insgesamt stellenweise schon recht unterhaltsam. Also das gebe ich ihm. Ich habe ein paar Mal laut gelacht, aber ich glaube nicht, dass das wirklich beabsichtigt war so. Und auf der negativen Seite sind dann für mich aber doch das, also überwiegend das sehr schwache Drehbuch, die schwachen Figuren, das alles für mich komplett vorhersehbar war. Und ja, dass diese Mischung aus Horror und Action für mich nicht gut funktioniert. Ja, und insgesamt hatte ich halt nach der Sichtung so ein bisschen das Gefühl, der Film war, hätte ich den damals gesehen, hätte ich den mit Sicherheit besser gefunden. Aber so hatte der irgendwie was sehr Belangloses für mich. Und deswegen gebe ich ihm nur 1,5 Sterne.
Das Witzige ist, ich wüsste gerne, leider, also ich kann mich an vieles erinnern an diesen Moment, aber nicht mehr an die Aussage, wie meine Eltern den Film fanden, als sie ihn damals im Kino gesehen haben. Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ich glaube, jetzt fragen bringt doch nichts mehr, weil die beiden sich selber wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können, dass das deren letzter gemeinsamer Kinofilm war. Mm. Dass ich das noch weiß, ist irgendwie auch traurig. Aber schade, mich würde mal echt interessieren, ob die damals begeistert waren oder enttäuscht waren, ich weiß es nicht.
Vielleicht kannst du denen den Trailer ja nochmal zeigen.
Ja, ja.
Erinnerung
weißt du noch damals? Vielleicht gehen sie dann wieder ins Kino, wenn ich ihnen die Erinnerungen hervorrufe, was eigentlich Kino ist. Wer weiß. Auf jeden Fall, ja, ich gehe da so ein bisschen mit bei dir. Der Film hat echt ein paar schwache Sachen an sich. Also das Drehbuch ist teilweise echt übel. Wenig subtil, es steckt zu viel drin. Auch der Punkt mit der Tonalität, ne, der Film nimmt sich viel zu ernst an der einen Stelle und bringt dann aber in so diesen typischen Arnold-Versatzstücken dann wieder so eine Leichtigkeit rein, die dem irgendwie nicht die irgendwie nicht dazu passt. Also irgendwie ist das Ganze unrund, was das angeht. Aber ich finde ihn halt wirklich trotzdem noch unterhaltsam. Klar, was André gesagt hat, ne, diese 10, 15 Minuten zwischendurch hätte man durchaus rausstreichen können. Aber ich finde schon, dass der Film viele abwechslungsreiche Setpieces hat, viel Unterschiedliches macht. Es ist schön, irgendwie Arnold mal in so einer anderen Rolle zu sehen als gewöhnlich. Und er hat halt so, ich glaube, man muss zu der Zeit schon gelebt haben, so wie wir, um das irgendwie und auch schon so, ja, wie sagt man, erwachsen ist ja Quatsch, waren wir ja nicht, aber man muss schon irgendwie diese Zeit wahrgenommen haben. Drücken wir es mal so aus, diesen Zeitgeist von damals, musikalisch, was dort auf der Welt passiert ist und so weiter, auch vielleicht diese Millennium-Angst und so weiter. Und dann kann man dem Film, glaube ich, schon was abgewinnen, irgendwie trotz seiner Längen, trotz seines Konfusität, die da irgendwie drin ist. Aber mir macht er irgendwie Spaß. Also ich fand ihn nicht mehr so gut wie beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe. Aber irgendwie kann man das schon mal machen. Also es gibt deutlich Schlimmeres irgendwie. Und gerade für diese Szenen dort im Restaurant und dieser Teufelsdreier mit Limp Bizkit, das muss man gesehen haben. Und dann weiß man vielleicht, warum die 90er Jahre nicht ohne Grund größtenteils vergessen wurden. Ich weiß es nicht genau. Aber ich finde, kann man machen. 3 Sterne. André.
Ja.
Und es gibt viele Explosionen. Deswegen auch 3 Sterne.
ja, wir haben viel Negatives gesagt. Aber ich habe es am Anfang oder irgendwann in der Folge eigentlich schon mal gut zusammengefasst. Es funktioniert trotzdem. Es hat trotzdem irgendwie einen Unterhaltungsfaktor, den man nämlich absprechen kann, zumindest wenn man eben Arnie und auch eben natürlich Action mag und dann eben noch so ein bisschen mit Horror und Mystery nebenbei belohnt wird. Ja, der auf jeden Fall, ich sag ja, er geht einen Tick zu lang, definitiv. Und diese Mischung auch der Genres geht nicht immer auf, vor allem eben, was die Atmosphäre aufgeht, die nicht wirklich so richtig durchkommt. So, es gibt Ansätze, ne, wie die am Anfang diese gute U-Bahn-Szene oder eben auch diese Kreuzigungsdeckenszene. Es gibt so immer gute kleine Einzelmomente, aber er kann die halt nie aufrechterhalten, weil es immer so springt, ne, zwischen so jetzt wieder ein bisschen so Kirchenmystery und leichte Horror-Einflüsse, dann wieder eine bombastische Action-Sequenz, dann wieder dumme One-Liner, dann mal wieder irgendwie doch mal kurz zurücknehmen und irgendwas Hintergrundgeschichtliches erzählen, dann wieder One-Liner. Das beißt sich alles irgendwann. Von daher, der Film ist unrund. Das muss man ihm einfach so zugestehen. An vielen Ecken, zudem, wie gesagt, auch Schnitttechnik und so weiter, Schnittarbeit, alles echt schwach. Vieles versaut dadurch auch so ein bisschen. Leider. Aber ich bleibe auch dabei, dass es unterhaltsam trotzdem ist. Er hat ein durchgehendes, gutes Pacing eben, zumindest, also selbst in diesen 15 Minuten da, kurz vorm Ende, ist es nie langweilig. Es ist super, super schnell gepaced, die Action, es geht immer schnell voran, aber er ist dann so ein bisschen egal manchmal zwischendurch, einfach weil er diese Geschichte nicht richtig auserzählen kann, auf diese 2 Stunden gestreckt. Aber trotzdem ist er immer dabei, er ist immer, gibt immer Tempo und es passiert immer was. Es gibt viele Locations, wie Chris schon gesagt hat, und das funktioniert für mich auch. Plus eben ein bisschen Arnie-Bonus und eben diese Mischung aus den Genres, auch wenn sie vielleicht so sich so gegenseitig ein bisschen torpedieren, es ist trotzdem für mich auf jeden Fall unterhaltsam und ich war durchgehend trotzdem irgendwie ja zwischen amüsiert und ein bisschen angespannt und der geht da so gut hin und her. Das geht dann doch irgendwie rein für den Unterhaltungsfaktor und deswegen bin ich auch bei 3 Sternen. Es war doch ein ganz cooler Rewatch, den ich wirklich jetzt ja auch ich glaube seit Release oder kurz danach zumindest auf DVD-Zeitalter eben dann vielleicht noch so 1-2 Mal geguckt, nicht mehr gesehen hatte. Und deswegen hat doch wieder Spaß gemacht, war ein Rewatch, den ich dann doch gerne gemacht habe. Und ja, wie gesagt, bin dann auch bei 3.
Ja, der Film bekam mehrere Nominierungen für die Goldene Himbeere, unter anderem Arnold Schwarzenegger als schlechtester Schauspieler, Gabriel Byrne als schlechtester Nebendarsteller, Peter Hyams als schlechtester Regisseur. Der Film bekam größtenteils schlechte Kritiken und wie gesagt in den USA ein ziemlich großer finanzieller Flop, aber die Einnahmen im Rest der Welt haben ihm dann noch über den Berg geholfen. Ja. Nächste Woche würde ich sagen, schauen wir uns einen ähnlichen Film an aus demselben Jahr. Ähnliche Thematik, andere Umsetzung. Bin gespannt, ob das hier besser, auch bei Laura besser ankommt. Hast du Stigmata schon mal gesehen?
Ja, den habe ich, glaube ich, auch so mit 12 oder so gesehen.
Okay, naja, dann gucken wir mal, wie der Rewatch funktioniert. Ich bin auch gespannt drauf. Also schaltet auch nächste Woche wieder ein zu Devils and Demons. Wie gesagt, hört gerne oder schaut gerne unsere Live-Show nochmal nach, gebt uns Feedback, alles Mögliche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure unendliche Unterstützung. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Das war's für heute mit André, mit Laura und mit mir. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
get you, Barbara.